Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserer heutigen 73. Sitzung. Vom Familienministerium heiße ich Frau Parlamentarische Staatssekretärin Egen Deligris herzlich willkommen. Und ich begrüße auch die Zuschauerinnen und Zuschauer sowie die Kolleginnen und Kollegen, die uns nach Benennung eines Grundes heute per Videokonferenz zugeschaltet sind, die ich wie üblich aufrufe. Das sind von der CDU-CSU-Fraktion Frau Pahlmann.
Bin da, danke.
Danke. Und die Kolleginnen Heike Engelhardt und Falko Drossmann von der Fraktion der SPD. Noch nicht da, ich höre jetzt auch nichts. Kommen wahrscheinlich noch. Und Frau Bauer von der Fraktion der FDP, sehe ich.
Ja, schönen Tag.
Hallo. Gut, ist sonst noch jemand in der Leitung, den ich überhöre?
Ja, Dorothee Bär. Dorothee Bär.
Frau Dorothee Bär ist noch in der Leitung, danke sehr. Dann im Moment niemand mehr. Vielen Dank. Wir führen heute die öffentliche Anhörung zum Antrag der Fraktion der CDU-CSU, menschenunwürdige Zustände in der Prostitution beenden, Sexkauf bestrafen, auf Bundestagsdrucksache 20.10384 durch. Ich begrüße dazu nochmal explizit die Mitglieder des Familienausschusses, die Mitglieder der beratenden Ausschüsse, die Zuschauerinnen und Zuschauer und natürlich die Sachverständigen für unsere heutige Anhörung. Das sind Alexander Dörselhuis, Polizeipräsident in Duisburg, Dr. Margarete Gräfin von Galen, Fachanwältin für Strafrecht. Sie nimmt per Videokonferenz teil. Sind Sie schon zugeschaltet? Sie war aber schon mal zugeschaltet.
Ich bin da. Ja, ich bin da. Die Tonqualität ist extrem schwankend und schlecht, will ich nur sagen. Aber
gut, wir sehen dann beim Ausprobieren. Andrea Hitzke vom bundesweiten Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e.V., KOK, Leiterin der Dortmunder Mitternachtsmission e.V., Stefanie Kohlmorgen, Vorständin beim Bündnis der Fachberatungsstellen für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter e.V., BUFAS, Erika Krause-Schöne vom Bundesvorstand der Gewerkschaft der Polizei, Abteilung Grundsatz- und Tarifpolitik, Frau Huschke-Mau, Gründerin des Netzwerks Ella, Historikerin und Autorin. Claire Kidé, Präsidentin der NEET-Bewegung, Mouvement de NEET aus Frankreich. Sind dann per Videokonferenz teil. Sind Sie schon zugeschaltet? Mrs. Kidé, are you already connected? Noch nicht?
Oui.
Doch, ich sehe Sie.
Oui, oui, très bien.
Ah ja, okay. Danke sehr. Dr. Brigitte Schmidt-Hagenmeier, psychologische Psychotherapeutin, Gerhard Schönborn, Vorsitzender des Vereins Neustadt e.V., christliche Lebenshilfe, Johanna Weber, politische Sprecherin des Berufsverbands Erotische und Sexuelle Dienstleistungen e.V. und von den Kommunalen Spitzenverbänden Dr. Alexandra Sussmann, Bürgermeisterin der Landeshauptstadt Stuttgart, Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Deutschen Städtetages, sie nimmt auch per Videokonferenz teil. Sie sind schon zugeschaltet.
Ja, ich bin schon zugeschaltet.
Ja, danke sehr. Gut. Dann zu unserer Anhörung liegen angeforderte Stellungnahmen der Sachverständigen als Ausschussdrucksachen 20.13.123a bis K und zahlreiche unangeforderte Stellungnahmen als Ausschussdrucksachen vor, die alle veröffentlicht wurden. Diese sind per Mail an alle verteilt worden. Die Stellungnahme 20.13.123g von Frau Dr. Brigitte Schmidt-Hagenmeier wurde heute Morgen durch die Stellungnahme 20.13.123g9 neu ausgetauscht. Ich weise Sie darauf hin, dass die Anhörung live übertragen und im Internet abrufbar sein wird. Von dieser Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt, das auch auf der Homepage des Familienausschusses abrufbar sein wird. Dort finden Sie auch die schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen. Bild- und Tonaufzeichnungen durch andere Personen sind während der Sitzung nicht gestattet. Anderes gilt nur für akkreditierte Vertreterinnen und Vertreter der Medien. Deshalb bitte ich darum, während der Anhörung auf die Benutzung von Mobiltelefonen zu verzichten. Der Ablauf der öffentlichen Anhörung gestaltet sich wie folgt. Die Sachverständigen geben Eingangsstatements von jeweils 3 Minuten ab. Danach folgt eine Frage- und Antwortrunde von 60 Minuten. Bei dieser Frage- und Antwortrunde wird das Fragerecht nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen und Gruppen zeitlich aufgeteilt. Die jeweiligen Zeitkontingente gelten für Fragen und Antworten. Die zeitliche Aufteilung auf die Fraktionen und Gruppen gestaltet sich wie folgt. SPD 9 Minuten, CDU, CSU 8 Minuten, Bündnis 90, die Grünen 10 Minuten, AfD 6 Minuten, FDP 8 Minuten, die Linke 2 Minuten, BSW 1 Minute, SPD noch einmal 8 Minuten und CDU, CSU noch einmal 8 Minuten. Gut, es wird gedolmetscht, genau. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn jede Fragestellerin und jeder Fragesteller in einem Beitrag maximal zwei Fragen an einen oder zwei Sachverständige richten würde. Ein Hinweis noch zum Zeitmanagement. Die jeweils zur Verfügung stehende Zeit wird Ihnen über den Monitor im Saal sowie in der Videokonferenz angezeigt. Ich bitte die Fragestellenden sowie die Sachverständigen darum, diese Uhr jeweils im Blick zu behalten. Dann gebe ich Ihnen außerdem einige Hinweise zum Dolmetschen. Unsere Sachverständige aus Frankreich, Frau Kidé, wird ihr Statement auf Französisch vortragen. Ebenso wird sie ihre Fragen auf Französisch beantworten. Diese Beiträge werden simultan gedolmetscht. Und bei der Gelegenheit möchte ich auch unsere beiden Dolmetscherinnen, Frau Landwehr und Frau Gruber, herzlich begrüßen. Für die deutsche Übersetzung der französischen Beiträge stehen Ihnen auf Ihrem Platz Kopfhörer zur Verfügung. Auf dem dazugehörigen Gerät können Sie den deutschen Kanal mit der 2 an der Seite, eben an der 2 auswählen, können Sie ausprobieren. Und die Kolleginnen und Kollegen und die Sachverständigen, die sich per Zoom zugeschaltet haben, müssen unten in der Leiste unter Mehr die drei Pünktchen, den Globus, anklicken. Dort können Sie den deutschen Kanal dann auswählen. So, wir beginnen nun mit der öffentlichen Anhörung zu dem Antrag der Fraktion der CDU-CSU. Menschenunwürdige Zustände in der Prostitution beenden, Sexkauf bestrafen. Bundestagsdrucksache 20-10-384. Zunächst bitte ich die Sachverständigen um ein kurzes Eingangsstatement von jeweils 3 Minuten. Ich bitte nun zunächst Herrn Dirselhüß um sein Eingangsstatement und erteile dann den weiteren Sachverständigen in alphabetischer Reihenfolge das Wort. Den Abschluss bildet die Vertreterin des kommunalen Spitzenverbände bzw. des Deutschen Städtetags. Ich bitte Sie um das Statement.
Ja, guten Tag. Alexander Dirselhüß, Polizeipräsident von Duisburg. Vorher war ich unter anderem Staatsanwalt für organisierte Kriminalität und habe dort auch selbst Menschenhandelsverfahren bearbeitet. Deshalb habe ich einiges mitbekommen, was da passiert. Ich könnte jetzt weit länger als 3 Minuten darüber reden, aber vor allen Dingen gibt es dort Dinge, Frauen, die die Initialen ihres Zuhälters auf den Hals tätowiert bekommen, um als Eigentum ausgewiesen zu werden, kranke junge Frauen, die trotz massiven Wunden im Genitalbereich weiter anschaffen müssen, um nur einige Beispiele zu nennen, was ich in meinen Verfahren gesehen habe. Stellt man sich unweigerlich die Frage, bekämpfen wir das Ganze bestmöglich und haben die besten Optionen, den Frauen zu helfen? Ich glaube, das ist nicht der Fall. Wir haben ein massives Vollzugsdefizit, was da im Kern daran liegt, dass wir keine vernünftigen Aussagen bekommen. Das heißt, das Rotlichtmilieu ist ein abgeschottetes Milieu, egal ob es legal oder illegal ist. Weder Bordellbetreiber noch Zuhälter noch Freier wollen mit der Polizei reden. Das liegt in der Regel nicht in ihrem Interesse. Sie wollen das Milieu abschotten und ihren Geschäften nachgehen. Und Prostituierte selbst haben massive Ängste. Sie werden eingeschüchtert, sie sind psychisch abhängig, sie sind finanziell abhängig, sind oft in einem fremden Land und sind deshalb in den seltensten Fällen dazu bereit, Anzeige zu erstatten, selbst wenn sie Opfer sind oder konstant auszusagen. Das ist also das Kernproblem, an das wir ran müssen. Das kriegen wir in der aktuellen Praxis eigentlich nur gelöst durch massive Überwachungsmaßnahmen, das heißt Telefonüberwachung, Innenraumüberwachung, Observationen, um zu versuchen, die Freiwilligkeit ohne die Prostituierte als Beweismittel zu belegen. Das heißt, wir müssen versuchen, etwas höchst Eigenes, was im Kopf der Prostituierten passiert, herauszufinden, ohne auf ihre Aussage vertrauen zu können. Und das ist eine fast unmögliche Aufgabe. Das erfordert umfangreiche Ermittlungskommissionen, ist sehr zeit- und personalintensiv und bei der Größe des Prostitutionsmarktes kaum zu schaffen. Wenn es gelingt, in diese Verfahren reinzukommen, die Beweise zu erbringen, dann zeigt sich ganz oft, dass man auf viel mehr Opfer stößt, als man glaubt. Ein Verfahren als Beispiel. Wir hatten eine Frau, die Anzeige erstattet. Im Ergebnis haben wir 6 Geschädigte gefunden, konnten bei allen über die Telefonüberwachung und Innenraumüberwachung sicher nachweisen, dass sie gezwungen wurden. Und trotzdem sagen uns 4 von den 5 Neuentdeckten in der Vernehmung, sie machen das freiwillig. Und mussten erst eine halbe Stunde mit den Beweisen konfrontiert werden, dass wir schon wissen, dass sie es unfreiwillig machen, bis sie es zugeben. Das ist so die Kernproblematik, dass wir dort kaum rankommen. Das heißt, das Dunkelfeld dürfte sehr groß sein. Was würde das nordische Modell ändern? Perspektivisch, natürlich ist der beste Zeitpunkt für eine Prognose nach dem Ereignis, das wissen Sie alle. Aber ich glaube, es würde zum einen den Markt verkleinern und diese umfangreichen Ermittlungen wären dann auf weniger Fälle zu konzentrieren. Das wäre ein erster Vorteil, abgesehen davon, dass bei einem kleineren Markt weniger Anlass dafür wäre, Frauen in die Zwangsprostitution zu bringen. Und das Zweite wäre, wir hätten einen einfach nachzuweisenden Tatbestand, die Freiheitsstrafbarkeit, wo wir nicht diese subjektive Seite brauchen, wo wir auch ohne Zeugen auskommen, mit objektiven Beobachtungen durch zum Beispiel Polizeibeamte. Wir könnten mit weniger qualifiziertem Personal diese Fälle lösen und das Qualifizierte auf die Fälle schweren Menschenhandels beschränken. Danke.
Vielen Dank. Und wir fahren fort mit dem Statement von Frau Dr. Margarete Gräfin von Galen, Fachanwältin für Strafrecht. Sie ist uns per Zoom zugeschaltet. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Ich möchte drei Punkte eingehen. Zunächst möchte ich noch mal daran erinnern, wenn Sie heute den Gedanken haben, Prostitution zu verbieten, dann fallen Sie eigentlich in eine Situation zurück, die etwa vor 100 Jahren die damaligen Gesetzgeber dazu veranlasst hat, 1927 durch ein Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten Prostitution zu legalisieren. Weil man damals aufgrund der Erfahrungen, die man vorher gemacht hatte mit der Illegalität, gesehen hatte, wenn ich Gesundheitsschutz in diesem Bereich etablieren möchte und durchsetzen möchte, dann brauche ich, dann darf das Geschehen in der Prostitution nicht in der Illegalität stattfinden, sondern in der Legalität. Insofern meine ich, dass das Sexkaufverbot in allein schon aus gesundheitlichen Gründen der falsche Weg ist. Dann ist es ja so, wir sind jetzt im Jahr 2024 und es ist mittlerweile deutlich, dass Prostitution, die Tätigkeit als Prostituierte zu den grundgesetzlich geschützten Berufen zählt. Und insofern kann man einfach verfassungsrechtlich nicht einen Cut machen und sagen, das darf in Zukunft nicht mehr stattfinden. Und durch die Bestrafung der Kunden, durch den Verbot des Sexkaufes, führt man letztlich eine Situation ein, die dazu führt, dass Prostitution nicht mehr ausgeübt werden kann. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch daran erinnern, Sie gehen zurück in die 60er Jahre mit einem solchen Verbotsgedanken, als noch in der Nachkriegsrechtsprechung anerkannt war, dass Frauen, die in der Prostitution tätig sind, nicht wissen, was sie tun. Man hat ihnen das Recht abgesprochen, über ihre eigene Menschenwürde und die Dimension ihrer Menschenwürde zu entscheiden, sondern man hat sozusagen von oben autoritär entschieden, Frauen dürfen diese Tätigkeit nicht ausüben. Das ist extrem diskriminierend und ich denke, in der heutigen Zeit einfach nicht mehr zulässig. Was machen wir mit solchen Situationen, die wir gerade geschildert bekommen haben? Zunächst mal möchte ich sagen, ich glaube, besteht vielleicht auch Einigkeit. Strafrechtlich auf dem Papier, gesetzlich ist alles, was wir nicht wünschen in der Prostitution, ausgefeilt geregelt. Das heißt, man kommt eigentlich an alle Situationen heran. Wenn hier ein Defizit besteht, und das glaube ich, das will ich gar nicht in Abrede stellen, dann hat das doch offenbar, das ist in dem Beitrag eben herausgekommen, doch sehr viel damit zu tun, dass die Frauen kein Vertrauen haben. Offenbar kein Vertrauen in die Polizei, in die Vernehmungsbeamten. Auch kein Vertrauen, dass sie geschützt werden, wenn sie eine Aussage machen. Ich sage jetzt nicht, dass ich weiß, wie es besser geht. Nur wenn das Problem ist, dann denke ich, muss man dort ansetzen. Man muss den Opfern helfen, man muss Vertrauen schaffen, Offenheit schaffen, Respekt. Dann dürfte es auch nicht zu solchen Vollzugsdefiziten kommen. Dankeschön.
Danke sehr. Und wir fahren fort mit Andrea Hitzke von KOK, bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e.V., Leiterin der Dortmunder Mitternachtsmission e.V. Bitte sehr.
Erfahrung in sozialer Entschuldigung, kann man mich jetzt hören? Ja, okay. Aus 36 Jahren Erfahrung in sozialer Arbeit mit Prostituierten bzw. Sexarbeitenden und im Bereich Hilfen für Betroffene des Menschenhandels gebe ich hier meine Position bekannt. Ich bin seit 2014 auch Mitglied im Vorstand des KOK, der sich für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen für Sexarbeitende einsetzt und für Schutz von Betroffenen vom Menschenhandel. Bei der Mitternachtsmission betreuen wir pro Jahr rund 1000 Personen. Davon sind ungefähr 40% von Menschenhandel und Ausbeutung betroffen. Aus unserer Sicht bedeutet die Umsetzung des Antrags der CDU-CSU ein fast vollständiges Prostitutionsverbot, das uns in Deutschland um Jahrzehnte zurückwerfen würde, also in die Zeit, als ich angefangen habe, als Sozialarbeiterin hier zu arbeiten. Und Sexarbeit würde noch weiter in die rechtliche Grauzone gedrängt. Die Befürworterinnen des Sexkaufverbots sprechen immer pauschal von Prostitution, ohne die Diversität der verschiedenen Prostitutionsbereiche, die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, Motivationen und Voraussetzungen und Lebensbedingungen der in der Sexarbeit Tätigen zu berücksichtigen. Das ist aber dringend notwendig, um sich ein tatsächliches Bild der Situation machen zu können. Außerdem werden Sexarbeitende immer wieder mit Betroffenen von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung gleichgesetzt. Und da muss differenziert werden. Außerdem muss berücksichtigt werden, aus welchem Grund jemand in die Prostitution einsteigt. Elends- und Armutsprostitution sind Begriffe, die hier irreführend sind. Alle Sexarbeitenden bieten sexuelle Dienstleistungen an, um Geld zu verdienen, wie andere Erwerbstätige auch. Nur das wirtschaftliche Gefälle führt dazu, der Hoffnung, dass Menschen aus anderen Ländern denken, dass sie eine bessere Lebensperspektive sich schaffen können. Viele Frauen machen das nicht gerne, das gebe ich zu, aber besonders für diese ist der Ausstieg und Umstieg oft nicht möglich, weil sie keine Ansprüche auf irgendwelche Sozialleistungen haben. Das heißt, wenn sie krank oder schwanger werden, müssen sie trotzdem weiterarbeiten oder sie haben keinerlei Mittel für ihr Überleben. Oder wenn sie ins Krankenhaus kommen, medizinisch versorgt werden, sehen sich hohen Schulden gegenüber. Besonders diese Frauen würden durch die Umsetzung des Sexkaufverbots noch mehr in schwierige Bedingungen gedrängt und von Ausbeutung und Gewalt bedroht, weil sie die Dienste von Personen in Anspruch nehmen müssten, um Geld zu verdienen, die dann letztendlich Ausbeuter sind. Dann zur Illegalisierung aller Arbeitsorte. Das heißt, es wird keine sicheren Arbeitsorte mehr geben und es besteht dann die Notwendigkeit, Arbeitsorte zu mieten im kriminellen Bereich zu überhöhten Preisen, wo sie dann auch mehr von Menschenhandel und Ausbeutung betroffen sind.
Danke sehr.
Erstmal Schluss.
Danke sehr. Wir fahren fort mit Stefanie Kohlmorgen, Vorständin Bündnis der Fachberatungsstellen für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter e.V. BUFAS. Bitte sehr.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende Bahr, sehr geehrte Abgeordnete und Gäste, vielen Dank, dass ich heute hier als eine der Vorstandspersonen für das Fachbündnis BUFAS sprechen darf. Wir vertreten 31 Mitgliedsorganisationen und über 40 Beratungsstellen deutschlandweit, die jährlich weit über 1000 Sexarbeitende hauptamtlich und fachlich ausgebildet beraten. Hinzu kommt die mehrfache Erfahrung in Umstiegsprojekten. Aktuell sind gerade 4 Modellprojekte von BUFAS Mitgliedsorganisationen erfolgreich abgeschlossen worden. Es sind viele Stellungnahmen eingegangen. Und ich denke, was viele von uns eint, und das möchte ich hier einmal betonen, ist der Wunsch nach Schutz für Prostituierte und eine Bekämpfung des Menschenhandels, der sexuellen Ausbeutung und der Gewalt. Wir unterstützen die Forderung nach einer besseren Umsetzung der bestehenden Gesetze im Strafrecht, mehr und spezifisch ausgebildetes Personal bei der Polizei. Auch mehr Umstiegs- und Ausstiegsprogramme unterstützen wir sehr, ebenso wie Aufklärungsprogramme und Kampagnen, insbesondere für Freier. Aber es können Sie jetzt auch schon tun. Dazu braucht es kein Sexkaufverbot. Das Sexkaufverbot ist nicht die Lösung. Das kann es nicht sein, denn Dinge verschwinden nicht einfach dadurch, dass sie verboten werden. Das kann man in der Historie weit verfolgen und das zeigen auch wissenschaftlich erstellte Studien. Die BefürworterInnen des Verbots von sexuellen Dienstleistungen emotionalisieren sehr die Debatte. Sie stellen Behauptungen auf und pauschalisieren leider viele Aussagen oder schließen von einer Gruppe, die sie betreuen und beraten, auf die Gesamtheit. Ich möchte hier einmal kurz Solvodi anführen. Solvodi ist eine Beratungsstelle für Frauen in Not. Natürlich kommen dort dann auch Frauen mit Notproblemen auf sie zu. Lassen Sie uns bitte sachlich und vor allen Dingen fachlich und wissenschaftlich vorgehen. Die BefürworterInnen führen leider fast ausschließlich Studien an. Oft sind es auch nur Meinungen, die keinesfalls als wissenschaftlich gelten können. Schauen Sie dazu gerne in unsere schriftliche Stellungnahme. Wir können die Aussagen im Antrag der CDU-CSU in unserer Fachberatung für Sexarbeitende absolut nicht bestätigen. Menschen wollen nicht alle oder fast alle umsteigen. Das haben wir auch im Umstiegsprojekt feststellen können. Diejenigen, die uns aufsuchen, sind fast ausschließlich ohne Zwang in der Sexarbeit. Und wenn das mal anders ist, dann verweisen wir auf die Fachberatungsstellen für Menschenhandel. Ja, es gibt Not und es gibt prekäre Arbeitsbedingungen. Es gibt Armut. Was hilft es da, die Sexarbeit zu verbieten? Tun wir, tun Sie etwas gegen Armut, gegen schlechte Arbeitsbedingungen und für Rechte von Sexarbeitenden? Beenden Sie die ständige Vermischung von Prostitution und Gewalt. Das haben wir jetzt ja auch schon mehrfach hier gehört. Bei Arbeitsausbeutung als Beispiel im Baugewerbe bekämpfen wir auch nicht das Handwerk im Bau, sondern die Ursachen der Ausbeutung, die Arbeitsbedingungen und die, die das verursachen. Und was sagen eigentlich die deutschen BürgerInnen dazu, zu einem möglichen Sexkaufverbot? Vielleicht haben das einige von Ihnen auch schon gesehen oder schon gelesen. Es gibt eine aktuelle Untersuchung von Professor Dr. Nicola Döring der Technischen Universität Ilmenau. Und die hat gerade ergeben, dass das Gros der deutschen Gesellschaft dem aktuellen Stand der Legalisierung der Sexarbeit zustimmt, nämlich das, was wir gerade haben. Das sind 51,9%. Und der Abolitionismus, also Sexkaufverbot, nur 8,3%.
Danke. Danke sehr. Und es folgt Erika Krause-Schöne von der Gewerkschaft der Polizei, dem Bundesvorstand, Abteilung Grundsatz- und Tarifpolitik. Bitte sehr.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende Bahr, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Gäste. Die Gewerkschaft der Polizei spricht sich gegen ein generelles Verbot der Prostitution ebenfalls aus. Wir fordern eine klare Abgrenzung von legaler, freiwilliger Sexarbeit und illegaler Prostitution. Leider wird in den ganzen Diskussionen dieses Thema immer wieder ineinander gewoben und nicht eine klare Abgrenzung vorgenommen. Dabei fordern wir natürlich finanziell abgesicherte Ausstiegsprogramme für Prostituierte, aber auch der Opferschutz muss grundlegend gestärkt werden und die Istanbul-Konvention ist dringend umzusetzen. Es ist auch noch weiterum so, wenn wir eine Verlagerung, wenn wir ein Verbot der Sexarbeit haben, haben wir eine Verlagerung in das Dunkelfeld und dort sind sehr oft die OK-Verpflichtungen, was auch schon mal mit ausgeführt worden ist, wie wir dort in dem abgeschotteten Milieu, was für uns als Polizei sehr schwer ist einzudringen, dann noch abgeschotteter ist. Eine generelle Bestrafung von Freiern nach dem nordischen Modell wird ebenfalls abgelehnt. Da Freier auch selber anzeigen, wenn sie das mitbekommen, dass dort eine Zwangslage ist, die Freier auch selber bei der Polizei anzeigen und den Umstand mitteilen. Wir sagen aber, dass den Freiern eine Mitverantwortung aufzuerlegen ist, wenn wir zwischen erlaubter und nicht erlaubter Sexarbeit unterscheiden. Und wenn ein Freier zu nicht erlaubter Sexarbeit geht, dann kann er auch dafür bestraft werden. Und das macht auch dann die Normative des Gesetzes aus. Des Weiteren fordern wir, weil aus polizeilicher Sicht Sexarbeit, Prostitution ein Kontrolldelikt ist, dass Frauen erst ab dem 21. Lebensjahr der Prostitution nachgehen können, weil es eine gefahrengeneigte Tätigkeit ist. Jeder Busfahrer, Busfahrerin darf 21 erst sein, wenn man dann eine Personenbeförderung vornimmt. Und mit 21 ist eine Reife dann, die ich mit 18 vielleicht noch nicht habe, gerade wenn man das auf die Loverboy-Methode bezieht. Weiterhin sind wir deswegen pro Aktivitäten, proaktive polizeiliche Sachen müssen wir machen, damit die Fachberatungsstellen, die Fachdienststellen der Polizei gestärkt werden. Auch dort ist es, wie auch im kommunalen Bereich, die Kontrollbehörden für Bordelle oder Sonstiges sind eher erstmal in der Gewerbeaufsicht, Bauaufsicht und wie die ganzen Institutionen auf kommunaler Ebene sind, verpflichtet, weniger die Polizei. Wir als Polizei können nur anlassbezogen reingehen, um dort dann Sachen aufzudecken. Aber es wird immer der Zoll vergessen. Der Zoll, die Finanzkontrolle, Schwarzarbeit. Die können nämlich anlassbezogen frei reingehen. Und die können uns auch dann die Hinweise geben, weil dann ein Anlass ist, dass wir als Polizei dort nachhaken können, wenn es dort zu Ausbeutungen kommt. Weiterhin sind zudem die runden Tische unter Beteiligung der Staatsanwaltschaft, Polizei, Zoll, Ordnungsämter, Jugendbehörden und alle, die da mit reinkommen und die Fachberatungsstellen der NGOs wie der KOK und die Mitternachtsmission zum Beispiel von der Düsseldorfer Mitternachtsmission, Dortmunder, Entschuldigung, mit reinzunehmen, weil gerade das ist für uns auch wichtig. So, die Zeit ist um und deswegen würde ich auch erstmal schließen.
Danke sehr. Und es folgt Huschke Mau, die Gründerin Netzwerk Ella, Historikerin und Autorin. Bitte sehr.
Sehr geehrte Damen und Herren, als ehemalige Betroffene von Menschenhandel und Prostitution sowie als Autorin Gründerin einer Interessenvertretung für Frauen und Mädchen aus der Prostitution und als Wissenschaftlerin möchte ich heute darlegen, warum die Liberalisierung des Prostitutionsmarktes gescheitert ist und wir dringend einen Paradigmenwechsel hin zum nordischen Modell benötigen. Die Liberalisierung in Deutschland hat ihre Ziele verfehlt. Statt die Situation der Prostituierten zu verbessern, führte sie zu einer massiven Ausweitung des Marktes, ohne den erhofften Schutz zu bieten. Im Klartext, sie hat dafür gesorgt, dass Frauen in der Prostitution noch besser ausgebeutet werden können. Menschenhandel und Zuhälterei blühen und sie nutzen die legalen Strukturen. Jedes Jahr bemerkt das BKA in seinem Bundeslagebild Menschenhandel, dass es das Dunkelfeld als riesig erachtet. Der Untergrund ist hier. Die meisten Fälle von Menschenhandel und Zwangsprostitution in Danke. In Deutschland kaufen sehr viele Männer Sex. Sie stellen eine Nachfrage, die dafür sorgt, dass der Prostitutionsmarkt dermaßen riesig ist, dass Deutschland als Bordell Europas gilt. Die Liberalisierung führte weiterhin zur gesellschaftlichen Normalisierung des Frauenkaufs. Bordellbesuche werden als normaler Teil männlicher Sexualität akzeptiert, was Frauen zu käuflichen Objekten degradiert. Weitere negative Auswirkungen sind die Untergrabung der Gleichberechtigung der Geschlechter, die Förderung frauenfeindlicher Einstellungen, eine Verrohung der Sexualität und die Normalisierung sexueller Gewalt gegen Frauen. Die Vorstellung von Prostitution als Beruf verkennt die Realität. Sie ist mit enormen gesundheitlichen und psychischen Risiken verbunden. Die Mehrheit möchte aussteigen, aber sie sieht keine Alternativen und trägt erhebliche psychische und physische Schäden davon. Die Trennung zwischen freiwilliger und erzwungener Prostitution ist oft unmöglich. Angesichts dieses Scheiterns braucht Deutschland einen Paradigmenwechsel. Das nordische Modell bietet einen vielversprechenden Ansatz. Es kriminalisiert die Freier, nicht die Prostituierten. Es bietet Ausstiegshilfen und Aufklärung. Erfahrungen in Ländern mit diesem Modell sind überwiegend positiv. Der Markt verkleinert sich, Menschenhandel lässt sich besser verfolgen, nimmt ab und die gesellschaftliche Einstellung zum Frauenkauf ändert sich. Es ist Zeit für diesen menschenrechtsbasierten Ansatz, der die Frauen schützt und die Nachfrage eindämmt. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, eine Gesellschaft zu schaffen, in der sexuelle Ausbeutung keinen Platz mehr hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke sehr. Und es folgt jetzt Claire Kidé auf Französisch. Also Sie können Ihre Kopfhörer nutzen, wenn Sie möchten. Und ja, Mrs. Kidé, can you hear us? Yes, you can speak to us now.
Oui, très bien. Please. Merci beaucoup de m'avoir invité.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Die Bewegung Mouvement d'Uni ist eine landesweite Vereinigung, die seit über 80 Jahren gegen Prostitution arbeitet. Wir treffen jedes Jahr 50.000 Betroffene in Frankreich. Nach offiziellen Angaben haben wir in Frankreich 40.000 Menschen, die in der Prostitution tätig sind. Wir wissen also relativ genau, was passiert in diesem Bereich. Seit 2016 gibt es in Frankreich ein Gesetz zur Bekämpfung des Prostitutionswesens und zur Begleitung von Prostituierten. Die Prostitution wird als ein Hindernis da angesehen gegen eine echte Gleichstellung zwischen Männern und Frauen. Und wir möchten auch gegen die Gewalt gegen Frauen ankämpfen. Deshalb verwenden wir nicht den Bericht Sexarbeiter, Sexarbeiterinnen. Das heißt, mit diesem Gesetz wurde der Straftatbestand des Anbietens sexueller Handlungen abgeschafft. Nur die Kunden machen sich strafbar, wenn sie eine sexuelle Handlung kaufen. Wir möchten damit die Einkunftsquellen der Zuhälter versiegen lassen. Die Prostituierten haben nichts mehr zu befürchten seitens der Polizei, seitens der Gerichte. Sie sind nicht mehr in der Illegalität. Sie wissen, dass die Kunden, die Käufer jetzt strafbar sind. Das verändert also das Machtverhältnis. All diejenigen, die aussteigen wollen, erhalten ein Ausstiegsangebot. Das gibt also dabei eine soziale Begleitung, eine personalisierte, soziale, umfassende Begleitung mit beruflicher Eingliederung. Und die betroffenen Personen aus dem Ausland erhalten vorübergehende Aufenthaltsgenehmigungen. Die Zuhälterei, also die Gewinnerzielung aus der Zuhälterei, die abgeschöpft wird, wird für die Finanzierung dieser Vereinigungen zur Opferbegleitung genutzt. Mehr als 1700 Ausstiegsangebote wurden genutzt bisher oder werden noch genutzt. Und nach dem Ende dieses Prozesses sind 70% in einer festen Beschäftigung und können sagen, dass sich ihr Leben vollkommen verändert hat. Etwa 8000 Käufer wurden strafrechtlich belangt. Und wir sehen vor allem, dass es sehr viel mehr Anfragen und Anträge für einen Ausstieg gab. Jetzt trauen sich die betroffenen Personen zu sprechen und um Hilfe zu bitten. Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine Klage behandeln musste gegen das französische Gesetz. Das Urteil wurde im vergangenen Juli veröffentlicht und hat festgestellt, dass das französische Recht mit dem Menschenrecht vereinbar ist und dass die behaupteten Auswirkungen auf die Gesundheit oder die Sicherheit eine Folge des Gesetzes seien, sondern vielmehr eine Folge der Prostitution an sich. Vielen Dank.
Genau, Wechsel hier. Und wir fahren fort mit Dr. Brigitte Schmidt-Hagenmeier, psychologische Psychotherapeutin. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. In der Kürze der Zeit kann ich aus meiner fachlichen Sicht als Traumatherapeutin, auch die Sicht der Deutschen Gesellschaft für Trauma und Dissoziation, nur drei Punkte kurz benennen. Ansonsten verweise ich auf meine schriftliche Stellungnahme. Die aktuelle Gesetzgebung wird den Realitäten in der Prostitution nicht gerecht. Aus medizinischer Sicht ist erstens klar, dass die sexuelle Benutzung einer Person gegen Geld in der Prostitution in der Regel diese körperlich und psychisch schädigt, häufig stark und teilweise lebenslang. Grund ist die immense Gewalt in der Prostitution, und zwar nicht nur durch die gewalttätigen Praktiken der Freier und die immense Brutalität von Zuhältern und Menschenhändlern. Nein, Gewalt ist in der Prostitution inhärent, denn es ist Sex ohne Konsens und Sex, den man gar nicht möchte, der löst unweigerlich im Gehirn Stress aus, der muss abgeschalten werden mit Dissoziation und fast immer auch Suchtmitteln. Ein derartiges Ausmaß an Gewalt und Verletzung der körperlichen Unversehrtheit ist in keinem anderen legalen Tätigkeitsfeld bekannt. Eine Verharmlosung als Dienstleistung unangemessen. Der Gesetzgeber hat vielmehr eine Schutzpflicht und muss alles Machbare tun, um Prostitution einzudämmen. Und seit Jahren fordern deshalb Psychotraumatologen und Ärzte einen Kurswechsel in der deutschen Prostitutionspolitik gemäß des genannten Antrags. Um diese enormen Menschenrechtsverletzungen mitten unter uns einzudämmen, brauchen wir ein Sexkaufverbot, wie EU, UN und OECD seit Jahren es fordern. Europol sagt klar, 10-mal mehr Prostitution dort, wo es legal ist. Und das sind zu viele Opfer. Zweitens, dass die selbstbestimmte Prostitution der Regelfall sei, ist und bleibt eine gesetzgeberische Fiktion. Eine Illusion, die wir als Gesellschaft irgendwann mal der Sexbranche geglaubt haben und die irritierenderweise von manchen Wohlfahrtsverbänden vehement verteidigt wird. Selbst Bordellbetreiber geben es zu. Es gibt schlicht nicht genügend Frauen, die sich gegen Geld sexuell benutzen lassen wollen. Nicht bei jedem vierten Mann. Nein, alle, die das Milieu kennen, wissen, es sind vor allem Not- und Zwangslagen. Die sind Menschen, die kein Geld, keine Wohnung, keine Perspektive haben. Sie, die ukrainischen Frauen, die jetzt in den Berliner Bordellen zuhauf auftauchen und deren Vulnerabilität von der organisierten Kriminalität ausgenutzt wird. Und ein Großteil der Menschen in der Prostitution sind ja bereits traumatisiert, bevor sie anfangen, sich zu prostituieren. Und wenn die Hälfte haben sexuellen Missbrauch als Kind erlebt. Und wenn sich bereits traumatisierte Menschen dann prostituieren, dann hat das nichts wirklich mit Selbstbestimmung zu tun aus klinischer Sicht. Dann hat was zu tun mit Reviktimisierung aufgrund der ganzen Traumafolgestörungen. Eine klare Trennung selbstbestimmter Prostitution und Zwangsprostitution ist auch aus diesem Grund nicht möglich. Aber es geht nicht nur um die ärmsten und vulnerabelsten Frauen Europas, drittens, die wir hier in Deutschland traumatisieren. Nein, es geht um mehr Gewaltschutz und mehr Gleichstellung für alle Frauen in Deutschland, die mit eben dem Säulen des morgischen Modells ermöglicht werden. Denn Sexkäufer haben nun mal ein herabsetzendes Frauenbild, neigen zu mehr sexuellen Übergriffen. Und wir brauchen hier eine Klarheit, eine Normative. Keinen Sex ohne echten Konsens. Solange irgendeine Form von Gewalt gegen Frauen legal ist, kann es keine Gleichstellung in Deutschland geben. Vielen Dank.
Danke sehr. Und wir fahren fort mit Gerhard Schönborn, Vorsitzender des Vereins Neustadt e.V. Christliche Lebenshilfe. Bitte sehr.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann und ein kurzes Statement abgeben kann. Ich will mich auf einen Aspekt fokussieren aus dem Antrag, und das ist auch so das Umstrittenste, und der Begriff ist auch ständig gefallen, nämlich das Sexkaufverbot. Wie Sie alle wissen, war Prostitution während Corona verboten. Dieses Verbot richtete sich gegen die in der Prostitution Tätigen, Frauen, Männer, Transpersonen. Also ganz klar ein Prostitutionsverbot. Als Beispiel will ich nur Hamburg nennen. Beim Erstverstoß drohte dann Bußgeld von 5.000 Euro, im Wiederholungsfall 25.000 Euro. Eine andere Politik wurde in Berlin betrieben. Wir haben uns selbst als Verein zusammen mit dem Netzwerk Ella und dem Verein Sisters dafür eingesetzt, dass die Bußgelder für die in der Prostitution Tätigen abgeschafft werden. Das wurde im November 2020 getan. Das heißt, die Frauen konnten sich bei uns zum Beispiel auf dem Straßenstrich weiter prostituieren, wenn sie in der Not waren oder das machen mussten, wollten, wie auch immer. Und vor allem wir konnten sie erreichen mit unseren Hilfsangeboten. Wir haben eine Kleiderkammer, wir haben sie versorgt mit Essen, Lebensmittelkarten, wir haben sie versorgt auch weiterhin mit Kondomen, und wir konnten sie beraten, begleiten zu Ämtern, Ärzten oder auch wenn sie aussteigen wollten. Also der Unterschied ist eben da, ein Prostitutionsverbot richtet sich gegen die in der Prostitution Tätigen und ein Sexkaufverbot gegen ganz eindeutig nur gegen die Sexkäufer. Ich habe im Vorfeld, weil auch das immer so als Slogan läuft und in verschiedenen Statements heißt es immer, spricht mit uns, nicht über uns. Gut, wir sind jetzt hier, sind auch zwei Sachverständige geladen, die selber in der Prostitution sind oder waren. Aber ich bin seit 20 Jahren aktiv und spreche Woche für Woche mit den Frauen auch. Und ich habe gedacht, ich frage sie einfach mal, ich erzähle ihnen, ich bin hier in dem Ausschuss und werde und soll was sagen. Und ich habe sie gefragt, was soll ich denn hier erzählen? Und ich habe drei kurze Statements von drei Frauen. Die eine sagt, vergesst uns nicht, wir brauchen Hilfe. Eine andere, wir machen das, weil wir es müssen, aber es ist immer noch besser, als zu klauen oder kriminell zu werden, obwohl es auch psychisch was mit mir macht. Und die dritte Frau sagte, sag ihnen, es muss sich was ändern, wir gehen hier kaputt. Wir sind als Verein, wir sehen es, dass die derzeitige Prostitutionsgesetzgebung nichts für die Frauen wirklich positiv verändert hat. Deswegen sind wir eindeutig für das nordische Modell oder für eine Gesetzgebung, die sich am nordischen Modell anlehnt. Und deswegen befürworten wir auch uneingeschränkt den Antrag der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Vielen Dank.
Danke sehr. Und es folgt Johanna Weber, politische Sprecherin des Berufsverbands Erotische und Sexuelle Dienstleistungen e.V. Bitte sehr.
Ja, Johanna Weber ist mein Künstlername, und ich habe vor über 30 Jahren angefangen in der Prostitution. Damals gab es das Wort Sexarbeit noch nicht. Und ich habe in dieser Zeit in verschiedenen Bordellen, in Terminwohnungen, in Bars, Dominastudios und auch im Laufhaus gearbeitet. Und was ich gelernt habe, ist, dass jede Kollegin den Job auf ihre ganz individuelle Art sieht und auch empfindet. Und als politische Sprecherin des Berufsverbandes muss ich natürlich dann meine eigene Wahrnehmung hinten anstellen. Und ich muss zuhören und ich muss Fragen stellen und ich muss wieder Fragen stellen, bis ich es verstanden habe. Und das sollte meiner Meinung nach auch die Basis der politischen Arbeit im Bundestag sein. Gerade bei einem so emotionalen Thema. Denn nicht alles, was gut klingt, ist auch eine sinnvolle Lösung. Das Sexkaufverbot, das funktioniert eigentlich nur, wenn alle aufhören, bis auf ein paar Privilegierte, so wie ich. Aber das wird nicht passieren. Da müssen wir ja nur nach Frankreich rüberschauen. Da war ja eben schon eine Rede dazu. Da ist in den letzten Jahren die Gesamtzahl der Sexarbeitenden sogar angestiegen und nicht weniger geworden. Und wo arbeiten die? In Frankreich waren die Prostitutionsstätten auch vorher schon verboten. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Wir sind hier meiner Meinung nach auf einem guten Weg mit den behördlichen Regelungen. Da ist noch ganz viel Luft nach oben. Da muss viel getan werden. Aber es ist wesentlich sinnvoller, da weiterzumachen, als jetzt alles, was wir schon erreicht haben, einzustampfen. Denn es entstehen da gerade sichere und gute Arbeitsplätze. Der Straßenstrich in Deutschland hat nur ungefähr 8%. Der größte Teil der Sexarbeitenden ist in Terminwohnungen. Und eigentlich, Corona wurde hier schon ein paar Mal erwähnt, hat aber sehr deutlich gezeigt, wo Verbote in Deutschland hinführen. Alle Prostitutionsstätten waren ja damals geschlossen, das ist bekannt. Und fast alle Sexarbeitenden haben weitergearbeitet, weil sie eben mussten. Die Preise rutschten in den Keller. Die Anfragen nach Sex ohne Kondom sind sehr stark angestiegen. Und auch die Gewalt und die Übergriffe nahmen zu. Betroffen waren eben besonders die prekär arbeitenden Kolleginnen. Warum? Die hatten keine Alternativen, die haben keine Corona-Hilfen erfahren. Und so wird es ihnen auch mit dem Sexkaufverbot und den Ausstiegsprojekten gehen. Das kostet unendlich viel Geld und keiner will es bezahlen. Das heißt, da sind wir mal ehrlich, es wird sie gar nicht wirklich in dem Umfang, wie es sein müsste, geben. Leider. Und das Sexkaufverbot schadet wirklich denen am meisten, denen es eigentlich helfen soll.
Danke sehr. Und es folgt Dr. Alexandra Sußmann, Bürgermeisterin der Landeshauptstadt Stuttgart, Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Deutschen Städtetages, die uns per Zoom zugeschaltet ist. Ich grüße Sie. Bitte sehr.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen drei Aussagen des Städtetages darstellen. Zum einen, dem Antrag liegt die Prämisse zugrunde, dass das bisherige Gesetz gescheitert ist. Es zeitigt erste Erfolge. Es ist sicherlich nicht jedes Ziel, was ursprünglich damit intendiert war, erreicht. Aber wir stellen fest, dass wir neue Strukturen aufbauen konnten, dass wir Zugänge haben, die wir vorher nicht hatten zu den Prostituierten, dort über Pflichten, Unterstützungsangebote, aber auch Ausstiegsangebote informieren können. Es ist ein Vertrauen auch zu den Gesundheitsämtern aufgebaut worden und es sind neue kooperierende Netzwerke entstanden zwischen Ordnungsbehörde, Sozialämtern, Gesundheitsämtern. Zwar klappt es nicht immer, den Zugang zu allen zu erreichen, aber wir konnten ihn zu Personen erreichen, wie wir es vorher nicht geschafft haben. Mit einem Sexkaufverbot kann aus unserer Sicht die Nachfrage und das Angebot nach sexuellen Dienstleistungen nicht beendet werden. Die Beispiele während der Corona-Zeit haben uns gezeigt, dort wurden ja genau diese Strukturen, die mit dem Antrag bekämpft werden sollen, in der Zeit nicht in irgendeiner Form geschwächt, sondern es gab keinen Zeitpunkt, in dem es nicht stattgefunden hatte. Aber wir sind mit unseren Hilfsangeboten nicht durchgedrungen. Und wir wollen die Frauen nicht in das Dunkelfeld drücken, sondern mehr in das Hellfeld, einfach auch, um ihnen Möglichkeiten der Hilfe zukommen zu lassen. Was aber auch schon angeklungen ist, dieses Gesetz hat Reformbedarf, weil die Ziele bislang nicht alle erreicht werden. Und es muss da, wo es nötig ist, definitiv nachgebessert werden. Im Juli hat die Evaluation begonnen und voraussichtlich soll sie ja, glaube ich, nächstes Jahr auch vorgestellt werden. Wir können momentan noch nicht sagen, dass man das nicht abwarten sollte, sondern wir sollten die Ergebnisse der Evaluation nutzen, um uns nochmal mit all den Argumenten, die für und gegen die ganze Thematik sprechen, zusammentragen und dann ohne Denkverbote schauen, was muss nachjustiert werden, was läuft gut und was läuft nicht gut. Und in dem Zusammenhang muss natürlich auch beachtet werden, dass Personal eventuell notwendig ist, was bislang auch nicht berücksichtigt wurde. Also in diesem Sinne abwarten, die Ergebnisse der Evaluation und dann dazu nutzen, um sich darüber zu verständigen, wie können wir manche Ziele, die vielleicht bislang noch verfehlt wurden, besser erreichen. Aber durch ein Verbot Und durch ein Sexkaufverbot kann das aus unserer Sicht nicht stattfinden.
Danke sehr. So, wir sind am Ende der Statements und beginnen jetzt mit der Frage- und Antwortrunde von 60 Minuten. Und den Anfang macht die Fraktion der SPD mit 9 Minuten. Die Kollegin Ariane Fescher wird hierzu sprechen. Bitte sehr.
Ja, guten Tag in die Runde und herzlichen Dank für Ihre breiten Ausführungen und die vielgestaltigen Argumente. Das gibt eine Menge Anlass zur Diskussion. Ich habe 2 konkrete Nachfragen. Eine an Frau Schmidt-Hagemeyer. Sie apostrophierten das Thema Gleichstellung. Und ich würde gerne wissen, inwiefern Sie den Zusammenhang zwischen Prostitution und Gleichstellung sehen, ob Sie das noch mal ein bisschen untersetzen können. Also insbesondere, welche Ursachen sehen Sie? Und Frau Krause-Schöne würde ich gerne fragen, Sie apostrophierten die runden Tische zur Prostitution, haben auch kurz angerissen, wer daran teilnehmen sollte. Was sind denn die Erfahrungswerte mit diesen runden Tischen? Welche Verbesserungen erwarten Sie davon, gerade als Polizei? Und welchen Steuerungsbedarf gibt es da aus Ihrer Sicht noch? Dann das erstmal, würde er eventuell dann noch nachlegen.
Danke sehr. Also Frau Schmidt-Hagemeyer ist angesprochen und Frau Krause-Schöne in der Reihenfolge, bitte.
Danke für die Frage. Ja, in der Prostitution sind größtenteils Frauen tätig und fast nur Männer, die nachfragen. Und um was geht es? Ich habe schon gesagt, Sex ohne Konsens. Und das ist eine zutiefst patriarchale Vorstellung, nämlich, dass Frauen dazu da sind für die männliche Triebabfuhr. Und das hatten wir und Männer eben Frauen benutzen können. Wir hatten das jahrzehntelang mit der ehelichen Pflicht. Und Vergewaltigung in der Ehe waren auch nicht strafbar. Und dann haben wir das 1997 endlich abgeschafft bekommen, haben gesagt, nur echter Konsens. Und 5 Jahre später haben wir gesagt, wenn man 30 Euro hinlegt, dann kann ich die Frauen benutzen. Und das ist kein Fortschritt in der Gleichstellung, davon ab, sondern das führt diese patriarchalen Muster fort. Und gerade eben in Zeiten mit Onlyfans, Gewaltpornografie ist es so wichtig. Und wo eben Mädchen sich teilweise in der Schultoilette schon für 5 Euro prostituieren, ist es so wichtig, dass wir mit Aufklärung und Präventionsprogrammen junge Menschen klar machen, was in Ordnung ist, wie sie eben unbeschädigt durchkommen. Sex ist nur mit echtem Konsens möglich. Und das ist ganz wichtig als Gewaltprävention. Wie gesagt, 10% mehr partnerschaftliche Gewalt im letzten Jahr führt dazu, dass wir das brauchen. Und das ist eben, es gibt auch Studien ganz klar auf europäischer Ebene. Wir brauchen dort, wo eben das nordische Modell ist, ändern sich auch die Haltungen und Gleichstellung ist viel besser realisierbar.
Und eine Frage ging an Frau Krause-Schöne. Bitte sehr.
Ja, und der runde Tische ist gerade auf kommunaler Ebene zu verstehen. Die Beteiligung von Staatsanwaltschaft, Polizei, Zoll, hier Finanzkontrolle, Schwarzarbeit, Ordnungsämter bzw. Gewerbeämter, Jugendbehörden, gerade wenn dort Jugendschutz mit angezeigt ist, und der Fachberatungsdienststellen. Warum? Weil da ein Austausch stattfinden kann, weil wir dort auch Hinweise als Polizei bekommen, um zu sehen, ob es sich Anlässe ergibt. Wie ich ja bereits ausführte, kann die Polizei nur anlassbezogen Kontrollen durchführen bzw. gemeinsam mit den jeweiligen anderen Behörden. Gerade dadurch kann man auch ganz anders rangehen, weil es gibt einige Kommunen, die direkt Sozialarbeiterinnen für Sex-Arbeitsbereich Beschäftigte anbieten, die direkt bei den Kommunen angestellt ist, um dort auch für Sexarbeiterinnen da zu sein. Wir haben selber als Gewerkschaft oder als Polizei gute Erfahrungen gemacht mit diesem Austausch, wenn die runden Tische zusammensitzen. Vor allen Dingen kann man dort auch ganz wesentlich besser mit den Gesundheitsämtern und den anderen Ämtern den Aufklärungsauftrag, auch die Prävention mit koordinieren, um gemeinsam mit einzusteigen. Es soll ja unabhängig davon Ausstiegshilfen auch für Sexarbeiterinnen sein.
Danke sehr. Und Frau Breimeyer hat sich noch gemeldet. Bitte sehr.
Ja, schönen Dank, Frau Krause-Schöne. Sie hatten vorher in Ihrem Eingangsstatement gesagt, dass wir ja auch das Strafgesetzbuch dahingehend verändert haben, dass Freier die Zwangsprostituierte benutzen, früher bestraft werden konnten, wenn sie vorsätzlich das gemacht haben. Das wurde geändert in leichtfertig. Und Sie haben gesagt, dass es ja da möglich ist, auch das zu ahnden und zu verfolgen. Und meine konkrete Frage an Sie, und wenn Sie es nicht wissen, dann auch gern an Herrn Dieselhuis, ist, von wie vielen dieser Strafverfahren wissen Sie? Wie viele dieser Strafverfahren sind Ihnen konkret bekannt?
Das ging jetzt erstmal an Frau Krause-Schöne. Bitte sehr.
Darüber haben wir keine Zahlen. Das BKA-Lagebild zeigt lediglich die Opfer von Menschenhandel derzeitig aus. Und dazu muss man sagen, ist auch da die Zahlen pro Bundesland unterschiedlich. Wenn ich NRW sehe, wo wesentlich mehr kontrolliert wird, sind die Zahlen wesentlich höher, als wenn ich zum Beispiel das Land Brandenburg sehe. Das BKA-Lagebild ist für jeden einsehbar. Und da sehen Sie schon die massive Zahlenunterschiede in dem Bereich Menschenhandel, Prostitution.
Dieselhuis, möchten Sie dazu noch ergänzen?
Ja, also was die offiziellen Zahlen betrifft, zustimmt, gibt es nicht. Was die subjektiven Erfahrungen betrifft, als Staatsanwalt und als Polizeipräsident von zwei Behörden, Oberhausen, Duisburg, ist mir kein einziges Verfahren bekannt, in dem ein Freier eine brauchbare Aussage gemacht hat oder bestraft wurde. Beides negativ. Und auch der Fall übrigens, diese Leichtfertigkeit ist aus meiner Sicht eher ein Hinderungsgrund, weil das dazu führt, dass die Freier sehr frühzeitig Zeugnisverweigerungsrechte bekommen und damit als Zeugen endgültig ausfallen. Und das dadurch sogar teilweise noch die Verfolgung der echten Straftaten erschwert. Danke.
Danke sehr. Es ist noch Zeit. Bitte sehr, ja?
Ja, dann würde ich noch gerne Frau Schmidt-Hagemeyer nachfragen im Bereich Traumatologie. Es gibt in Ihrer Stellungnahme wenig Verurteilungen bei Übergriffen gegenüber Prostituierten. Woran liegt das nach Ihrer Auffassung? Ja, und dann schauen wir, ob wir da noch Zeit haben.
Bitte sehr, ja.
Ja, das Gewaltverhältnis, das Machtverhältnis in der Prostitution ist im Moment eben mit der aktuellen Rechtslage zu Ungunsten der Frauen, der Prostituierten. Es gibt in Donauwörth jetzt hier einen aktuellen Fall, wo ein Freier seinen Lohn sozusagen, ein Freier eingeklagt hat, dass seine Dienstleistung nicht erfüllt ist und wollte den nicht bezahlen, hat die Polizei gerufen. Und was ist passiert? Die Frau wurde, weil sie illegal ist, belangt rechtlich und er hat sozusagen, ja, das Geld wurde einbehalten. Sie hat also nicht mehr die Bezahlung bekommen. Mit dem nordischen Modell haben wir ein ganz anderes Verhältnis. Jemand, egal ob er legal oder illegal ist, da gibt es jede Art von Prostitution, auch wenn sie aus einem anderen Land ist, sie hat die Möglichkeit, eben den Freier anzuzeigen, wenn Gewalt da ist, weil sie weiß, ihr passiert nichts, weil sie vollkommen entkriminalisiert ist. Diese vollkommene Entkriminalisierung führt dazu, dass auch das Netzwerk Ella und andere Betroffene von Prostitution das nordische Modell sehr stark befürworten. Wir haben dann eben eine Umkehrung des Machtverhältnisses. Und ansonsten ist es so, dass die Frauen ja unter Druck sind. Wir Traumatherapeuten und die Beratungsstellen können die Opferzeugen oft nicht ermutigen, Anzeige zu erstatten, weil es Gefahr um Leben geht. Sie werden bedroht, teilweise werden auch wir bedroht. Und es ist schlicht zu schwer, die Opferschutzprogramme helfen nicht. Und sie würden auch einen langen Strafprozess 3 Monate nicht durchstehen, psychisch nicht. Und dann würden ihren Aussagen aufgrund der Schwierigkeiten der Aussagepsychologie, die traumatologisch nicht genügend versiert ist, würden ihre Aussagen oft vielleicht auch gar nicht glaubhaft sein, wenn sie bruchstückhaft und teilweise widersprüchlich sind.
Danke. Möchten Sie noch, Frau Fischer? Ja?
Es ist jetzt zwar Zeit ein bisschen knapp, aber ich würde gerne Frau Krause-Schöne noch fragen. Freier Bestrafung aus Sicht der Polizei, halten Sie das generell für wirksam? Gibt es vielleicht vergleichend auch mit dem Blick in andere europäische Länder da Zahlen, Erfahrungswerte?
Also bei den ganzen Recherchen und die ganzen jahrelange Arbeit zu diesem Themenfeld haben wir die Erfahrung gemacht, dass das italienische Modell sehr aufschlussreich war. Dort wurde direkt durch Freier auf Zwangsprostitution hingewiesen, indem nämlich den Freiern dort auch eine Mitverantwortung auferlegt worden ist, aber auch eine, wie soll ich Ihnen sagen, in Italien war das auch mit unter Strafe gestellt, eine Straffreiheit gegeben worden ist, wenn sie auf Zwangsprostituierte mit hinweisen. Und das war, dort sind in Italien sehr viele Hinweise dann auf Zwangsprostituierte eingegangen.
Danke sehr. Okay, gut. Dann kommen wir zur Fraktion der CDU-CSU mit 8 Minuten mit Frau Breher, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich würde anfangen an Sie alle für Ihre Stellungnahmen und für die doch inhaltlich wertvollen Ansätze. Meine Fragen gehen zunächst an Herrn Dieselhus. Vielen Dank auch für Ihr Statement. Und ich möchte Ihnen die Gelegenheit geben, weil Sie eingestiegen sind mit dem Satz, wie bekämpfen wir es aktuell bestmöglich? Nein, das machen wir nicht, haben Sie gesagt. Deswegen im Vergleich zum jetzigen Recht mit dem Wechsel hin zum nordischen Modell. Was würde sich verbessern an der Ermittlungsarbeit der Polizei und wie können wir Opfern tatsächlich besser helfen mit den Vorschlägen, die wir jetzt haben, oder was verändert sich dann konkret? Und die zweite Frage nochmal, die Behauptung, die auch heute schon mehrfach kam, dann wandert alles ins Dunkelfeld und entzieht sich dem polizeilichen Zugriff. Und heute haben wir doch so gute Netzwerke und so gute Beratungsmöglichkeiten und so einen guten Zugriff auf die Prostituierten. Was sagen Sie zu diesem Argument?
Ja. Bitte sehr. Ich würde gerne in umgekehrter Reihenfolge anfangen, weil das mit dem Dunkelfeld, da möchte ich durchaus ein bisschen Zeit drauf verwenden. Mich irritiert dieses Argument immer. Das kommt immer wieder, das geht dann ins Dunkelfeld. Ich finde schon das Wort verlagern falsch, weil das würde ja behaupten, dass es aktuell im Hellfeld wäre. Und da ist der erste Fehler. Also wir wissen, wo Bordelle sind. Wir wissen, wo Laufhäuser sind, teilweise wissen wir, wo Terminwohnungen sind, aber wir haben nicht den Hauch einer Ahnung, was davon passiert. Also zu sagen, wir sind in einem Hellfeld, weil 10-15% der Prostituierten sich anmelden und wir wissen, wo ein Bordell steht, finde ich sehr mutig. Ich glaube, wir haben ein massives Dunkelfeld, auch in dem aktuellen System. Das heißt, wenn überhaupt, würden wir von einem Dunkelfeld in ein anderes Dunkelfeld wechseln und es nicht von einem Hellfeld in ein Dunkelfeld verlagern. Die zweite Sache ist, ich bin immer überrascht, wie wenig unseren Polizisten zugetraut wird. Weil in den aktuellen Ermittlungen, ich habe das eben angerissen, ist es sehr, sehr komplex. Weil die Aussagen der Frauen aus vielen Gründen, wurde auch psychologisch sehr schön erklärt, sehr, sehr schwer verwertbar sind, kommt man oft nicht weiter, braucht umfangreiche Strukturermittlungen, nennen wir das Ganze Ermittlungskommissionen. Und das ist sehr anstrengend. Hingegen rauszufinden, wo die Prostituierte arbeitet, in einem Modell, in dem das für Freier strafbar ist, mit Verlaub, das ist nicht schwer, weil die Prostituierte kann sich nur so gut verstecken, dass der Freier sie noch findet. Und wenn wir davon ausgehen, dass der Freier sie leichter findet als der deutsche Polizeibeamte, dann wäre das ein Armutszeugnis für unsere Polizei, das ich ausdrücklich nicht unterschreiben kann. Also natürlich muss man dann proaktiv ermitteln, muss ins Internet gehen, muss sich entsprechende Chatportale ansehen. Also man findet die nicht von selbst. Verstehen Sie mich nicht falsch, aber es ist jetzt kein Hexenwerk, die zu finden. Insofern glaube ich, dass das nicht stimmt. Also wir würden sie auch in diesem Modell finden. Und das Interessante wäre, und dann komme ich jetzt auch, deshalb habe ich es in umgekehrter Reihenfolge gemacht, zu den Vorteilen des nordischen Modells aus meiner Sicht. Wir würden sie halt nicht nur finden, wir hätten über die einfach nachweisbare Straftat der Freierstrafbarkeit eine Eintrittstür in die Ermittlung. Das heißt, wenn wir wissen, wo sie sind, könnten wir reingehen mit einem Anfangsverdacht für die Freierstrafbarkeit. Darauf würden wir Durchsuchungsbeschluss kriegen und Ähnliches. Aktuell wissen wir, wo das Bordell ist, kommen aber nicht rein, weil wir keinen Anfangsverdacht für Straftaten haben. Es sei denn, wir gehen den Umweg über den Zoll. Das hat die Kollegin von der GdP zutreffend geschildert, dass es die Möglichkeit gibt. Das Problem bei der Möglichkeit ist, das muss ich auch dazu sagen, sie ist gut, wir sollten sie nutzen, ja, aber sie hat einen riesen Nachteil, das steht auch in meiner schriftlichen Stellungnahme. Oft passiert das dann, wir gehen dann über dieses Eintrittstor rein und wer findet was? Der Zoll oder gerne auch mal die Kommune. Wer findet nichts? Die Polizei. Was ich damit meine, wir finden die Kleinstmengen Drogen bei der Prostituierten auf dem Nachttisch, jetzt klischeemäßig. Wir finden den illegalen Aufenthalt bei ihr. Wir finden vielleicht die Steuerhinterziehung, weil sie ihre Tätigkeit nicht angezeigt hat. Aber weil sie sich gerade nicht traut, auszusagen, auch bei der Razzia, und ich habe davon mehrere mitgemacht, finden wir halt gerade nicht den Menschenhandel. Und das führt dazu, dass das Ergebnis der heutigen Razzia ist, dass wir die Prostituierte danach bestrafen oder einige davon bestrafen, wegen kleineren Verstößen, wie gerade geschildert, und die eigentlichen Menschenhändler weiterhin davonkommen, weil wir halt gerade nicht von der verängstigten Prostituierten, die wir in der Razzia vor uns stehen haben, die Aussage bekommen, dass sie missbraucht wird. Und ich glaube, durch die Straffreiheit im nordischen Modell könnte sich, also die Straffreiheit für die Prostituierte und die Strafbarkeit für den Freier, hoffe ich, dass der Markt kleiner wird, wir deshalb diese Strukturermittlungen mit Abhören vertiefen können, aber andererseits auch, dass die Aussagebereitschaft der Frauen höher wird, weil das Machtverhältnis ein anderes ist. Quasi der Freier ist strafbar, der Zuhälter ist strafbar, nur sie nicht. Das heißt, sie hat weniger zu befürchten. Ich würde dringend dazu raten, auch das steht in meiner schriftlichen Stellungnahme, aber auch die andere Begleitkriminalität, die gerade angesprochene, eine Straffreiheit dafür vorzusehen oder zumindest eine Möglichkeit der vereinfachten Einstellung, um auch das mit abzusichern.
Danke sehr. Und weitere Fragen?
Ja, ich würde weiterfragen und zwar auch eine Frage an Herrn Dirselhus richten. Wir gehen in unserem Antrag aus von etwa 250.000 Prostituierten in Deutschland. Als das Prostitutionsgesetz eingeführt wurde, gab es aus der Branche und auch aus dem Ministerium die Zahl 400.000 sogar. Also 250.000 ist, denke ich, nicht zu hoch gegriffen. Wir haben aber Angemeldete höchstens etwa 30.000, Spitze war mal 40.000. Würden Sie diese Zahlen für plausibel halten und würden Sie Europol darin folgen, dass gerade der legalisierte Markt besonders anfällig ist für Menschenhandel? Der Europol redet davon, dass der Faktor mal 10 realistisch ist, weil eben die, ja, dieses freie Reglement praktisch den besten Rahmen für Menschenhandel gibt.
Ja, also beides sind Fragen, wo ich Ihnen jetzt sagen würde, absolut ja, kann ich nicht sagen, das wäre gelogen, weil es gibt halt keine verlässlichen Studien dazu. Das ist ja gerade das Problem. Ich sage mal, subjektiv ist mein Eindruck, dass die Zahlen in die richtige Richtung gehen. Also sprich, wenn ich Verfahren geführt habe oder auch jetzt dann meine Behörde die Verfahren führt, waren die betroffenen Frauen in der Zwangsprostitution so gut wie nie angemeldet. Insofern würde die subjektive Erfahrung diesen Faktor bestätigen. Aber das ist eine sehr subjektive kleine Stichprobe, die nicht repräsentativ ist. Da muss man ehrlich sein. Und die zweite Frage, wie hoch das Dunkelfeld im Bereich der Zwangsprostitution ist, da gilt sinngemäß dasselbe. Aber auch ich will das an subjektiven Beispielen festmachen. Ich habe es eben schon mal angerissen. Wenn ich in einem Verfahren 6 Frauen habe, eine, die Anzeige erstattet, 5, die wir danach finden, und das Verfahren habe ich so geführt, und davon danach 4 die Polizei, selbst nachdem wir die Zwangshandlung sicher nachweisen können, belügen und sagen, das war freiwillig, dann zeigt das aus meiner Sicht, wenn auch nur in einem kleinen Beispiel, dass es hier ein hohes Dunkelfeld gibt und dass, ich sage mal, gerade eine Befragung von Prostituierten als Beispiel uns jetzt nicht weiterbringt, um dieses Dunkelfeld zu erhellen. Weil die werden, wenn die schon die Polizei, nachdem wir alle Beweise haben, dass sie Opfer sind, belügen aus Angst, aus psychischer Abhängigkeit, aus Treue zu dem Zuhälter, dann werden die erst recht in der Umfrage nicht sagen, in Wahrheit werde ich aber ausgemacht. Also ich glaube, dass dieses extrem hohe Dunkelfeld stimmt aus den gerade geschilderten subjektiven Erfahrungen. Im Sinne eines wissenschaftlichen Nachweises es Ihnen belegen, kann ich nicht.
Dann noch eine Frage auch noch mal zur Unterscheidung von freiwilliger und nicht freiwilliger Prostitution. Sie haben ja durchaus dargestellt, dass es Methoden gibt, wie man auch einzelne Täter einmal überführen kann. Ist das aus Ihrer Sicht die Methode, wie man dem ganzen Phänomen Herr werden kann oder scheitert man da an irgendeiner Stelle?
Das Problem ist, ich muss das jetzt stark vereinfachen aufgrund der Zeit, aber für diese Strukturermittlungen brauche ich eine Ermittlungskommission mit 3 bis 5 Beamten, die zwischen 6 Monaten und einem Jahr arbeiten müssen, um das Ganze nachzuweisen und die erstmal genug Anfangsverdacht brauchen, um die Telefonüberwachung zu bekommen, die Innenraumüberwachung, die Observationsteams und so weiter. Mal unterstellt, das liegt alles vor, ja, dann kann ich den Einzelfall aufklären. Wenn wir jetzt aber mal davon ausgehen würden, wir hätten von diesen 250.000 geschätzten Prostituierten ungefähr 40%, 80.000 bis 100.000 in der Unfreiwilligkeit. Nochmal, über das Zahlenmaterial haben wir gerade gesprochen, wie nicht valide das ist. Aber dann können Sie das ja mal hochrechnen. Jetzt nehmen wir mal fiktiv die Zahl 100.000 und gehen wir mal von der niedrigen Anzahl Mitarbeiter aus, 3 pro Ermittlungskommission, und gehen wir von einem halben Jahr Dauer aus. Ne, dann kommen Sie auf 3 mal 100.000, auf 300.000 Beamte. Wie gesagt, wenn wir dann jeder 2 Verfahren im Jahr macht, schaffen Sie also so 100, ja, also bräuchten wir so 150.000 zusätzliche Polizeibeamte, um das abzuarbeiten. Und wir haben in NRW insgesamt so 50.000 Beamte, nur dass man mal eine Vorstellung hat. Also wenn das Dunkelfeld so hoch wäre, wie wir glauben, dann wäre das ein quantitativ nicht zu erbringender Ansatz.
Danke sehr. Dann kommen wir zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit 10 Minuten und Frau Lob beginnt. Bitte sehr.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Sachverständigen, liebe Abgeordnete, liebe Gäste und Zuschauende. Ich glaube, eine Sache eint uns hier heute. Zwangsprostitution und Menschenhandel ist ein schweres Verbrechen und das müssen wir mit allen Mitteln und auch viel härter bekämpfen. Und jedes Opfer ist eins zu viel und wir müssen vor allem auch die Betroffenen besser schützen. Und da haben wir, das haben wir hier auch schon gehört, auf jeden Fall auch großen Handlungsbedarf. Dass ein Sexkaufverbot da nicht der richtige Weg sein kann, das hat auch die große Anzahl an Stellungnahmen bestätigt, die hier eingegangen sind. Wir haben auch heute Morgen noch eine vom Deutschen Frauenrat bekommen und viele WissenschaftlerInnen, die in den Ländern geforscht haben, wo ein solches Verbot eingeführt wurde, sagen das auch. Was ich auch noch sagen möchte, ist, dass ich glaube, es wichtig ist, dass wir die Debatte versachlichen und dass wir differenzieren, denn es hilft niemandem, wenn wir Sexarbeit und Zwangsprostitution in einen Topf werfen. Und am allerwichtigsten ist es, wenn wir dabei mit den Betroffenen sprechen. Und deswegen möchte ich meinen ersten, oder habe ich zwei Fragen, die möchte ich gerne zuerst an Johanna Weber und dann an Stefanie Kuhlmorgen stellen. Und zwar, vielleicht können Sie noch mal ausführen, welche Folgen hätte es, wenn wir in Deutschland ein sogenanntes Sexkaufverbot einführen würden. Dabei können Sie natürlich gerne auch auf schon das Gesagte eingehen. Und vielleicht können Sie auch noch beschreiben, was bräuchte es eigentlich stattdessen oder was wäre notwendig, um die Arbeitsbedingungen von SexarbeiterInnen in Deutschland zu verbessern.
Danke. Das ging an Frau Weber und an Frau Kohlmorgen. Bitte sehr, Frau Weber.
Ja, also das mit dem Sexkaufverbot, das klingt alles ja total logisch und einfach. Uns Sexarbeitenden schadet das Modell nicht, sondern es wird ja nur unsere Kundschaft bestraft. Und wir dürfen ja legal weiterarbeiten. Ja, aber wer kommt denn dann noch zu mir? Die machen sich doch alle strafbar. Und wo soll ich denn dann noch arbeiten? Es gibt ja keine Bordelle und Terminwohnungen mehr. Das heißt, ich muss auf Orte ausweichen, wo ich alleine bin, die unsicher sind. Außerdem muss ich mich hier vor unseren Polizisten verstecken, weil ich will ja nicht, ich mache mich nicht strafbar, weil ich will ja nicht, dass die da kommen und meine Kundschaft festnehmen, meine Stammkunden, die ich echt lieb habe. Und natürlich gibt es auch blöde Stammkunden, aber da brauche ich dann die Polizei nicht. Das heißt, die Polizei findet auch die Orte, wo die Sexarbeitenden sind. Das ist nur theoretisch so. Natürlich können die einen Termin bei mir machen. Aber dann bin ich ja alleine. Ich begehe ja gar keine Straftat. Die müssten ja eigentlich den Täter auf frischer Tat ertappen. Und das ist ja viel schwieriger. Außerdem bin ich an den genannten Arbeitsplätzen alleine. Und wer hilft mir, wenn wirklich mal was ist? Es darf mir ja eigentlich auch keiner helfen, weil das wäre Förderung der Prostitution und Zuhälterei. Und ich kann natürlich auch bei den Ausstiegsprogrammen mitmachen. Aber ich sagte ja schon eingangs, dass ich das doch eher für Lippenbekenntnisse halte. Sehr leider, denn ich würde mir viel mehr finanzielle Unterstützung in dem Bereich wünschen. Das wäre sehr wichtig. Also macht der größte Teil der Sexarbeitenden weiter. Mit weniger Kundschaft. Und es bleiben eben nur die übrig von den Kunden, die es mit Recht und Ordnung sowieso nicht so genau nehmen. Die sortieren wir eigentlich gerne aus. Das merkt man schon am Telefon. Die sind schon beim Terminmachen übergriffig, die mögen wir nicht. Und es gibt eine französische Studie, die das auch belegt. Dort wurden Umfragen unter Sexarbeitenden gemacht und 88% haben gesagt, dass sie sich gegen die Kriminalisierung der Kundschaft aussprechen. 62% haben von einer Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen berichtet. 78% haben Einkommensverluste. 42% beklagen mehr Gewalt. Und 38% finden es schwieriger, die Durchsetzung von Kondomen zu fordern. Und interessanterweise, jetzt kommen wir wieder zum Thema Polizei, nur 28% der Sexarbeitenden in Frankreich, die mit den Beratungsstellen für Menschenhandel in Kontakt waren, haben dann ihre Täter strafrechtlich verfolgen lassen. Das heißt, das nordische Modell hilft auch in Frankreich nicht, das Problem der geringen Strafverfolgung. Die Anzeigebereitschaft steigert sich nicht. Und welche Maßnahmen braucht es? Ich könnte stundenlang aufzählen. Am einfachsten ist es, es gibt eine sehr bemerkenswerte Studie, die durchgeführt wurde von der Deutschen AIDS-Hilfe zu den Bedarfen von Sexarbeitenden. Und da wurde in Gesprächsrunden mit fast ausschließlich marginalisierten oder prekär arbeitenden Kolleginnen wurden durchgeführt und die Lösungsansätze und Vorschläge sind da gut aufgelistet. Zusammenfassend, die Mehrheit der Teilnehmenden sieht nicht die Arbeit in der Prostitution als ihr Problem, sondern sie wünscht sich bessere Bedingungen. Und da wünsche auch ich mir einen Paradigmenwechsel.
Danke sehr. Und Frau Kohlmorgen war noch gefragt. Bitte sehr.
Das Ziel des Sexkaufverbotes soll es ja eigentlich sein, dass die Nachfrage sich reduziert. Aber wenn wir auf professionelle Quellen schauen, dann ist dem ja nicht der Fall. Nämlich, dass die Nachfrage sich verschiebt und dass Menschenhandel auch nicht reduziert wird. Also wird nicht das, was das Ziel ist, erfolgt dann auch nicht positiv. Wir haben das ja schon häufiger gehört. Sie haben da einiges zu ausgeführt. Es würde sich doch nichts ins Dunkelfeld verlagern, weil es ja auch so ist, dass nur die Freier bestraft werden. Aber so wie Johanna Weber das eben schon ausgeführt hat, ist es selbstverständlich, wenn ich etwas anbiete, wo die sexuelle Dienstleistung kriminalisiert ist durch die freie Bestrafung, dann kann ich es ja nicht anbieten. Also muss ich es an Orten tun, wo ich eben nicht erreicht werden kann von Polizei oder von anderen. Das heißt, ich muss das in geheimen Räumen tun. Und da bin ich möglicher Gewalt oder ist die Sexarbeit in möglicher Gewalt ausgesetzt. Das ist selbstverständlich. Dann möchte ich einfach nochmal anmerken, dass wir hier immer von Armut und Not sprechen. Wenn es Armut gibt, wenn Menschen das aus Not tun, dann müssen wir ihnen doch Möglichkeiten bieten. Denn durch das Sexkaufverbot machen wir dann mit der Armut auch wieder nichts. Also es muss eine Bekämpfung der Armut geben. Ja, die prekäre Arbeit muss dagegen angegangen werden. Da müssen wir Lösungen haben. Und das wurde auch schon mehrfach gesagt, Sexarbeitende verlieren ihre Schutzräume. Es ist einfach in den Prostitutionsstätten die Möglichkeit, dort gut zu arbeiten. Es hat sich durch das Gesetz einiges verbessert in den Schutzräumen und es profitieren einige davon. Beim Sexkaufverbot ist es so, dass diejenigen, die zum Beispiel VermieterInnen sind, dass sie davon profitieren. Es kann aber auch die Familie sein, weil sie das Geld der Sexarbeiterin erhalten. Das Sexkaufverbot verstößt zudem gegen die Berufsfreiheit, gegen das Grundgesetz. Es verstärkt die Diskriminierung noch. Wir wollen das ja eigentlich, dass die Diskriminierung sich vermindert. Und es entmündigt die Menschen. Wir stellen oder viele von ihnen stellen sich über die Sexarbeitenden selbst und entscheiden für sie. Wir sollten mit ihnen reden und sie mit einbeziehen. Dann, das möchte ich hier auch noch mal gern sagen, in Schweden zum Beispiel ist die Sexarbeit ein Grund, um ins ehemalige Heimatland abzuschieben. Es ist eine marginalisierte Gruppe. Wenn wir wollen, dass Armut und prekäre Arbeitsbedingungen bekämpft werden, dann nützt es nichts abzuschieben, sondern dann müssen wir hier direkt für die Menschen etwas tun. Und was braucht es? Das wurde auch schon häufiger genannt, die Trennung von Prostitution und Gewalt. Auch Sie haben über Illegale gesprochen, über Razzien, aber wir reden von Zwangsprostitution. Wir reden aber von der Sexarbeit, für die jemand entschieden hat, auch wenn es vielleicht unter Not ist, dann müssen wir die Not bekämpfen. Wir wollen eine deutschlandweite Entstigmatisierungskampagne. Das wollen wir für Freie, aber auch für die gesamte Gesellschaft, dass Sexarbeit als Arbeit anerkannt wird. Wir wollen keine Extra- und Sondergesetze. Und wir möchten einen besseren Zugang zu Wohnraum, weil Sexarbeitenden auch mit ihren als diskriminierte Gruppe schwerer Zugang zu Wohnung haben. Flächendeckende Zugang zu Fachberatungsstellen und auch zu gesundheitlicher Versorgung. Niedrigschwellige Sprachkurse und niedriger Zugang zur Qualifizierung. Ich ende dann schnell.
Danke sehr. Sie ist noch etwas Zeit. Bitte sehr.
Ja, ich würde die Zeit nutzen, um auch noch Frau Hitzke vom KOK etwas zu fragen. Welche Maßnahmen wären aus Ihrer Sicht zentral, um Zwangsprostitution zu bekämpfen und Betroffene besser zu schützen? Als KOK arbeiten Sie ja schon sehr lange an dem Thema.
Danke. Aus unserer Sicht ist das so, dass auf jeden Fall die Beratungs- und Unterstützungsstrukturen auf Länder- und Bundesebene deutlich ausgeweitet werden und eine volle Finanzierung gewährleistet muss, damit den Betroffenen tatsächlich auch geholfen wird. Und es ist so, dass Betroffene des Menschenhandels auch direkt bei den Fachberatungsstellen ankommen, ohne vorher über eine Behörde oder über die Polizei zu kommen. Das Problem, dass sie keine Anzeige machen, und das wäre eine Maßnahme, um auch Strafverfahren zu verbessern und zu erleichtern und auch gute Zeugin dann dazu haben, ist, wenn die Opferrechte, die die Betroffenen ja haben, und es gibt ja Gesetze, die das auch belegen, wenn die tatsächlich auch konsequent umgesetzt werden könnten, was leider in der Praxis nicht passiert. Und die Beratungsstellen müssen hart kämpfen, um die Bedenk- und Stabilisierungsfrist zum Beispiel durchzukriegen. Das hängt auch alles immer irgendwie mit Geld zusammen. Und was die ganze Sache noch viel besser machen würde, wäre, wenn die Vereinbarung im Koalitionsvertrag erfüllt würden, nämlich ein Aufenthaltsrecht für Betroffene vom Menschenhandel, unabhängig von der Aussagebereitschaft. Aus unserer Erfahrung ist das so, dass alle die nicht wissen, wie die Perspektive nach so einer Aussage ist, dass die vielleicht wieder zurückkehren müssen in ihre Herkunftsländer, keine Aussage machen, weil die Angst haben, dass sie dort wieder von den Täterstrukturen aufgegriffen werden. Und wenn dieses Aufenthaltsrecht wäre, ohne dass sie eine Aussage machen, ist unsere Erfahrung, ne, Asylantrag bekommen sie, einen Aufenthalt in Deutschland und dann entscheiden sie sich, eine Aussage zu machen. Und das wäre sehr, sehr hilfreich auch für die Strafverfolgung.
Gut, danke sehr. Dann kommen wir zur Fraktion der AfD mit 6 Minuten. Frau von Storch, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir über zwei verschiedene Welten reden. Und ich würde gerne Herrn Schönborn bitten, von der Welt zu reden, die Sie beschrieben haben. Sie haben gesprochen von den Prostituierten, die sagen, wir gehen hier kaputt, und über ihren Alltag. Und wir haben auf der anderen Seite Frau Weber, die sagt, es sind sichere und gute Arbeitsplätze, irgendwie ganz normaler Job, wie andere Erwerbstätigkeiten auch, alles in Ordnung. Ich würde gerne einmal Herrn Schönbaum die Gelegenheit geben, ein bisschen was vielleicht noch im Detail dazu auszusagen.
Herr Schönbaum, bitte.
Also wir arbeiten ja seit 17 Jahren am Straßenstrich. Ich mache die Arbeit seit 20 Jahren schon. Und ich habe immer massive Gewalt erlebt gegen die Frauen. Besonders auch gegen die Transfrauen ist es ganz massiv, noch mehr. Ich habe in den Jahren alles erlebt, also von Mordversuchen, Entführungen. Frauen wurden niedergestochen. Also Gewalt ist bei uns an der Straße allgegenwärtig. Und wir machen ja auch aufsuchende Arbeit in den Bordellen. Wir treffen dort ja dieselben Frauen. Und ich sage mal, in die Bordelle gehen ja auch die gleichen Männer. Also wir treffen da ja vor allem Rumäninnen, Bulgarinnen, inzwischen ganz viele Ukrainerinnen. Also die sind genauso der Gewalt von den Freiern ausgesetzt. Und Johanna Weber hat es jetzt mit den Freiern, die man ablehnen kann. Klar, sie kann Freier ablehnen, aber kein Freier, also jeder Freier kommt, sage ich mal, ans Ziel. Jeder Freier wird eine Frau finden, die so vulnerabel ist, dass er mit ihr alles machen kann. Ob das jetzt auf der Straße ist oder irgendwo in einem Bordell. Und er wird so lange suchen, bis er eine findet, die es so notwendig hat. Also das Harmlose ist ohne Kondom, die sich schlagen lässt, die sich fesseln lässt, mit Ketten, mit Handschellen ans Bett. Das habe ich weiß ich alles von den Frauen, dass es mir erzählt haben. Also die Gewalt ist für mich so drin in diesem Milieu, dass ich zweifle, dass man das irgendwie voneinander trennen kann. Und das ist jetzt nicht mit Zwangsprostitution oder Menschenhandel, sondern die alltäglich. Das sind Frauen, die verletzlich sind, eben jetzt zum Beispiel viele auch Ukrainerinnen oder Roma aus der Slowakei oder aus Rumänien, die das alles ertragen müssen, um überleben zu können.
Pardon, vielen Dank. Ich wollte Frau Weber noch mal die Gelegenheit geben, auch noch was zu sagen. Und zwar, Sie haben also gesprochen, es sind sichere und gute Arbeitsplätze und das ist irgendwie alles ganz, ganz toll. Auf der anderen Seite sagen Sie aber gleichzeitig, dass es das Sexkaufverbot denjenigen schadet, denen es eigentlich helfen soll. Also sind da doch hilfsbedürftige Personen am Start. Und Sie haben gesagt, es müsste finanzielle Unterstützung für den Ausstieg geben. Man steigt nicht aus etwas aus, das irgendwie normal und gut ist, nicht wahr? Sondern man steigt nur aus etwas aus, das irgendwie sehr schlecht ist. Und das haben Sie so in einem Satz sozusagen gesagt. Und da würde ich Sie gerne mal sagen, ist das jetzt eigentlich grundsätzlich, ist Sexkauf jetzt normal und gut? Oder braucht es Ausstiegsprogramme, die wir fördern sollten? Und das Gewaltproblem, sehen Sie das oder sehen Sie das nicht?
Ja, die Diskrepanz ist richtig. Also grundsätzlich muss ich sagen, dass Herr Schönborn und ich uns ja schon so sehr lange kennen und mit den grundsätzlichen Beobachtungen vom Alltag, jetzt speziell auf der Kurfürstenstraße, da liegen wir gar nicht so weit auseinander. Wir haben nur andere Lösungsansätze. Und zu diesem Wort Ausstiegsprojekten, ich verwende normalerweise immer das Wort Umstieg. Umstiegsprojekte. Ich habe hier das Wort benutzt, was im Antrag benutzt wurde.
Sie
mit
sollen
dem Ausstieg.
Weg, wie auch immer man es nennt, Sie sollen weg aus diesem Bereich.
Ja, und es gibt natürlich, das wäre ja Augenwischerei, natürlich gibt es viele KollegInnen, die diese Tätigkeit nicht mehr ausüben wollen oder vielleicht auch hätten gar nicht anfangen sollen. Und da braucht es sinnvolle Ansätze. Da braucht es sinnvolle Ansätze. Das darf gar nicht so weit kommen, dass sie zur Traumatherapeutin müssen. Wir brauchen im Vorwege schon Angebote Und da wurden ja auch schon einige Sachen genannt. Es fehlen halt so Basic wie zum Beispiel Wohnraum und alternative Möglichkeiten, wo sie tatsächlich vernünftig arbeiten können. Die haben oft keine Ausbildung. Und da muss man zusagen, gerade die Kolleginnen auf der Kurfürstenstraße, da ist auch der Drogengebrauch sehr problematisch. Und wie ich von anderen Beratungsstellen weiß, ist da nicht unbedingt die Prostitution das größte Problem, sondern die Droge. Und denen zu sagen, wir haben hier eine Putzstelle für dich, das wird nicht funktionieren. Und deshalb sage ich, es müssen ganz andere Ansätze gefunden werden und wir müssen viel breiter diskutieren, um wirklich gute Lösungen zu finden.
Ich versuche noch ganz schnell eine Frage zu stellen an Herrn Dirselhuis. Und zwar, wir haben viel über die Prostituierte geredet. Sagen Sie mal was zu dem Zuhälterfeld. Ist das möglicherweise ein Ansatz, wo man eigentlich reingehen könnte, um das trocken zu legen, oder ist das der völlig falsche Ansatz?
Also natürlich muss man an die Täter rangehen, verstehen Sie mich nicht falsch, aber jetzt im Sinne, dass es da eine monokausale Antwort gibt, die sind alle Schema A, nein, aber natürlich müssen wir an die ran, aber das ist so das, was ich geschildert habe mit den Telefonüberwachungen oder Ähnlichem, um da ranzugehen. Und natürlich, kann ich in den Sekunden nicht ausführen, steckt da natürlich organisierte Kriminalität mit drin und das ist natürlich auch eine Frage, wenn die Hälfte der Türsteher aus dem Bereich der Rockerkriminalität kommen in bestimmten Städten, kann da die Sicherheit sein, die in der anderen Wohnung nicht gegeben ist oder ist man nicht gerade da unsicher? Also das sind durchaus Ansatzpunkte.
Danke sehr. Und wir kommen zur Fraktion der FDP mit 8 Minuten. Frau Bauer, die uns zugeschaltet ist. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank. Wie wir ja vorhin auch schon gehört haben, einen uns bisher, dass wir einerseits Zwangsprostitution, aber auch Menschenhandel ganz klar bekämpfen wollen und sollten. Die Wege dahin sind aber äußerst unterschiedlich, wie wir heute auch gelernt haben und auch die Aussagen der verschiedenen Sachverständige. Ich möchte 2 Fragen an die Frau Dr. von Galen stellen. Und zwar, Frau Dr. von Galen, Sie haben sich ja geäußert, dass Sie dem nordischen Modell eher kritisch gegenüberstehen. Können Sie uns das ein bisschen besser erläutern, warum Sie gegen das Modell sind und welche Alternativen Sie als juristisch und gesellschaftlich sinnvoll erachten? Und bringt eine solche Kriminalisierung wirklich mehr Schutz für die betroffenen Frauen? Heute wurde ja schon darüber gesprochen, ob Schweden jetzt eine Referenz ist oder nicht. Ich kann mich an eine Schwedenreise vom Deutschen Bundestag erinnern, wo wir explizit über dieses Thema mit damals der Staatsanwaltschaft vor Ort gesprochen haben und sie explizit ebenfalls geäußert haben, dass durch das nordische Modell, sie keinerlei Zahlen und Auskunft mehr haben, wie es den Frauen in der Prostitution geht, welche Arten Prostitution angenommen worden, weil es einfach nicht mehr sichtbar ist. Und deshalb, Frau Dr. von Galen, meine Fragen an Sie.
Vielen Dank. Also ich denke, mehr Schutz für die Frauen im nordischen Modell kann man sich nach allem, was auch heute hier schon gesagt worden ist, überhaupt nicht vorstellen, weil ein Befund ist ja offenbar sicher, Prostitution hört nicht auf, sondern es gibt Zahlen über Länder, zum Beispiel Nordirland, dass die Anzahl der in der Prostitution Tätigen sogar gestiegen ist, also da gibt es verschiedene Zahlen, aber es hört nicht auf. Das heißt, wir haben weiterhin eine große Anzahl an Frauen und gelegentlich natürlich auch Männer, aber wir reden jetzt mal von den Frauen, die in dem Bereich weiter tätig sind. Und da fängt schon das Problem an, dass wir diesen Frauen es zumuten, sich sozusagen ihre Kunden ausschließlich aus Straftätern zu akquirieren. Und was das allein bedeutet, dass jeder Kunde, der jetzt im Moment in Deutschland legal zu einer Prostituierten gehen kann, steht selber unter dem Druck. Wir haben die Expertin für Traumathemen am Sachverständigentisch sitzen, steht unter dem Druck, sich selber strafbar zu machen. Das scheint mir schon eine hochproblematische Situation, denn Druck wird weitergegeben. Ich denke, das ist ein Satz, den kann man einfach so sagen. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt, also was ich nicht verstanden habe, ist, dass gesagt wurde, man kommt an die Frauen nicht ran. Wir haben durch das Prostituiertenschutzgesetz die Möglichkeit, gewerberechtliche Kontrollen zu machen in den Bordellbetrieben. Es ist gesagt worden, wir wissen, wo die Bordelle sind und so weiter. Also das heißt, die Orte kennen wir, aber wir kommen nicht rein. Doch, sie kommen rein. Seit Inkrafttreten des Prostituierten-Schutzgesetzes kommen sie in alle diese Orte rein. Sie dürfen überprüfen. Ist ausdrücklich gesetzlich geregelt, dass die Prostituierten befragt werden dürfen. Sie können sich die Buchhaltung anhören, sie ansehen. Sie können feststellen, ob die Pflichten der Betreiber nach dem Prostituierten-Schutzgesetz eingehalten werden. Das heißt, sie haben eine massive Möglichkeit, in die Betriebe zu gehen. Und die Betriebe brauchen, bevor sie überhaupt anfangen, eine Erlaubnis. Und bei der Erlaubnis, da werden Führungszeugnisse verlangt, da werden Grundrisse eingereicht, da werden Deckenhöhen gemessen bei der Abnahme und so weiter. Also das ganze Setting ist extrem reguliert durch das Prostituierten-Schutzgesetz. Und sozusagen der Betrieb, der dann stattfindet, ist auch nochmal, steht noch, auch nochmal unter einer großen Überwachungsmöglichkeit. Wenn das möglicherweise in Deutschland zurzeit nicht so wirklich klappt, dann liegt es an einem Vollzugsdefizit. Und das kann ich mir durchaus vorstellen. Also allein die Behörden haben Jahre gebraucht, bis sie über die Erlaubnisanträge entschieden haben, die alle 2017 gestellt werden mussten für Altbetriebe. Das heißt, an der Stelle gibt es meines Erachtens tatsächlich, auch kann ich aus meiner Praxis auch bestätigen, ein erhebliches Vollzugsdefizit. Aber das Gerüst, diese Branche zu kontrollieren, die schwierigen Felder aufzudecken, das hat der Gesetzgeber durch das Prostituiertenschutzgesetz geschaffen. Und von daher bin ich bei all denen, die sagen, Illegalität, und sei es auch nur auf der Seite der Freier, der Kunden, nützt nichts. Ganz abgesehen davon, das möchte ich auch sagen, hier wird immer gesagt, die Frauen wären davon nicht betroffen. Das ist strafrechtlich nach deutschem Recht eigentlich nicht möglich. Das heißt, eine Frau, die Sex verkauft an jemand, der sich damit strafbar macht, begeht zumindest eine Anstiftung oder eine Beihilfe. Das heißt, diese Idee, dass man die Frauen da raushält, das geht strafrechtlich geht das sowieso nicht. Und wir haben, wie auch schon gesagt worden ist, wir haben die Einheit des Rechts. Also Sie können nicht auf der einen Seite die Frauen, die den Sexkauf betreiben, aus der Straffreiheit herauslassen, ihnen vielleicht Aufenthaltstitel verschaffen und sozusagen sie einbetten in Watte, während sie sozusagen auf der anderen Seite das als Straftat haben. Das funktioniert nicht. Also der Schritt, dass wir dann einen Ausweisungstatbestand haben, wie wir es früher hatten, dass allein die Prostitution die Möglichkeit bietet, jemanden auszuweisen, der Gewerbsunzucht nachgehen, wie das damals hieß, das steht vor der Tür und wird in Schweden ja auch so praktiziert. Also von daher meine ich, wir haben ein Setting, was einen erheblichen Schutz bieten kann. Das muss nur umgesetzt werden. Die möglichen Maßnahmen müssen ergriffen werden. Man kommt an alle Menschen ran und wenn die sich nicht öffnen, dann muss man die Situation so schaffen, dass sie sich öffnen.
Danke. Weitere Fragen noch, Frau Bauer?
Ja, gerne möchte ich da fortsetzen. Ein Vollzugsdefizit, wenn ich das richtig verstanden habe, betrifft ja nicht die Bundesebene, sondern vor allem die Umsetzung in den Ländern. Das heißt, die Bundesländer werden gefragt. Da bekennt man auch den Personalmangel akut in verschiedensten Behörden der Vollzugsebene. Damit liege ich richtig. Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Sehr schön. Dann mein weiterer Aspekt, der heute in der Diskussion schon aufkam, war die emotionale Belastung, aber auch der emotionale Druck, den die Frauen ausgesetzt sind. Die Loverboy-Methode ist ja auch eine, die ganz besonders angewandt wird, sowohl von den Zuhältern als auch von Menschen, die sie in die Frauen in die Prostitution drängen wollen. Was können wir tun, um die Frauen hier zu stärken und in Alternativen aufzuzeigen? Ich sage das bewusst, weil auch sehr viele junge Menschen, sehr viele junge Frauen von der Loverboy-Methode betroffen sind, die wir heute, glaube ich, noch gar nicht im Fokus hatten.
Ja, bei der Loverboy-Methode muss man sagen, man wundert sich, dass die überhaupt angewandt wird von Männern. Wenn man sieht, dass letztendlich, wenn ich jemanden durch List zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution bringe, dann, egal wie alt die Person ist, dann begehe ich ein Verbrechen und bewege mich in dem Strafmaß 1 Jahr bis 10 Jahre Zwangsprostitution, Absatz 3 an der Stelle. Und wenn ich mir das so anschaue, was da, so, soweit man das von den Berichten weiß, passiert, wäre ehrlich gesagt mein erster Gedanke, Aufklärung. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Menschen, die da auf der sozusagen Loverboy-Seite stehen, dass die nicht wissen, dass das ein solches Verbrechen ist, was sie machen. Das hat sicherlich insgesamt mit den, ja, dass Prostitution immer noch etwas ist, was, ich sag mal, gesellschaftlich geächtet ist, was ja auch faktisch so ist, dass Frauen sich nicht trauen, es der Familie zu sagen, weil es schlecht angesehen ist. Das heißt, es ist so ein Bereich, da denkt man, da kann ich was machen. Und meines Erachtens weiß die Bevölkerung überhaupt nicht, was da im Einzelnen wirklich aktuell bereits strafbar ist. Und das wäre meines Erachtens ein Punkt. In der Vorbereitung zu dieser Sitzung habe ich gedacht, im Grunde genommen muss man in die Schulen gehen und muss den 16-, 17-, 18-Jährigen muss denen klar machen, was im Bereich Sexkauf heutzutage alles verboten ist. Nach meiner Kenntnis wird sowas nicht unterrichtet. Also das als vielleicht ein Vorschlag. Okay. Und ansonsten natürlich ermitteln. Also das ist wiederum Adresse an die Polizei. Das sind schwerste Straftaten. Da können Sie alle Ermittlungsmethoden einsetzen.
Gut, danke sehr. Und wir kommen zur Gruppe Die Linke mit 2 Minuten. Frau Kollegin Möhring ist an der Reihe.
Bitte. Ja, vielen Dank. Meine deshalb kurze Frage geht an Frau Andrea Hitzke. Und die lautet, kann aus Ihrer Sicht ein Sexkaufverbot die Situation der besonders vulnerablen Menschen in der Prostitution verbessern?
Danke, Frau Hitzke. Nein, im Gegenteil. Das hatte ich ja schon ausgeführt, dass das eher die Betroffenen weiter in schwierige, prekäre Bereiche drängt und sie eher noch mal abhängig werden von Personen, die sie ausbeuten und Opfer von Gewalt werden. Besonders vulnerable Gruppen sind ja insbesondere auch Frauen, junge Frauen mit Migrationshintergrund aus EU-Ländern, die ja auch hier immer sehr beschrieben werden als wenig Bildung und so weiter, die aus armen Verhältnissen kommen. Wenn man Armut und Elend bekämpfen, also wenn man aus Armut und Elend kommt und sich deswegen prostituiert, wird das Sexkaufverbot nicht helfen. Dann muss man Armut und Elend bekämpfen, wurde auch schon gesagt. Vielleicht kann ich noch mal was sagen zu dieser Loverboy-Methode. Auch das sind natürlich sehr vulnerable Betroffene, die davon ausgebeutet werden. Dieser Loverboy-Begriff ist ja so ein bisschen Augenwischerei. Das hat ja so einen positiven Impetus. Für uns sind das Zuhälter und Menschenhändler, die das machen, die junge Mädchen und vielleicht auch so besondere Situationen von meistens ja jungen Mädchen und auch Minderjährigen ausnutzen, um die dann in so eine Abhängigkeit zu bringen. Das, was da wichtig ist, tatsächlich Präventionsarbeit, über die wir in Dortmund zum Beispiel immer auch sehr viele Betroffene dann direkt auch in unsere Beratung tatsächlich kriegen. Und man muss da sehr viel Geduld aufbringen, um die aus dieser Situation wieder rauszuführen. Das dauert manchmal lange. Und in Nordrhein-Westfalen ist das jetzt so, dass das Land NRW ein Projekt in Auftrag gegeben hat bei der NRW-Vernetzung für so eine Prävention zum Thema Loverboy-Methode, das dann demnächst auch umgesetzt werden soll. Also solche Sachen können dann da schon auch gegensteuern.
Danke sehr. Dann kommen wir zur 2. Minute der Fraktion der SPD mit 8 Minuten. Frau Breimeyer, bitte.
Ja, schönen Dank. Ich habe 2 Fragen an Madame Kidé aus Frankreich und redet ein bisschen langsamer, damit sich alle darauf einstellen können. Madame Kidé, Sie sind uns ja bei dem Sexkaufverbot in Frankreich jetzt einige Jahre voraus. Und das Sexkaufverbot wird, so schätze ich es ein, die Nachfrage nach in der Prostitution deutlich verringern. Das wissen wir aus anderen Ländern. Aber die Prostitution wird nicht verschwinden, so wie andere Sachen, die verboten sind, nicht verschwinden. Mord ist verboten, gibt es noch, aber wenn man erwischt wird, wird man bestraft, Diebstahl ist verboten und so weiter. Meine Frage an Sie, Madame Kidé, ist, welche Auswirkungen hat ein Sexkaufverbot auf die Situation von Frauen, die nach wie vor in der Prostitution in Frankreich tätig sind? Und meine 2. Frage ist, das nordische Modell ist ja viel mehr als alleine die Kriminalisierung von Freiern. Welche Maßnahmen sind darüber hinaus nötig, um Frauen, die der Prostitution nachgehen, zu unterstützen? Wie sehen gelingende Ausstiegsprogramme aus und wer muss daran beteiligt werden?
Mrs.
Skide.
Merci beaucoup pour votre question.
Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Ich versuche das knapp zusammenzufassen. Also die freie Strafbarkeit eingeführt wurde vor etwa 8 Jahren, haben wir natürlich tatsächliche Auswirkungen beobachtet, aber wir brauchen noch mehr Zeit dafür, um das wirklich sagen zu können. Davor lagen Jahrhunderte der Toleranz, wo die männliche Sexualität viel bestimmt hat. Also in einem Land braucht es wirklich mehrere Generationen, um diese Effekte feststellen zu können. Wir sehen aber bereits jetzt, wenn man den Sexkauf verbietet, dann geht es darum, die Profite der Zuhälter und der Menschenhändlerringe auszutrocknen. Denn die meisten, die in der Prostitution arbeiten, sind Opfer von Menschenhandel und das einzige Profite kommen wirklich aus dieser Zwangsprostitution. Das war die Idee, die uns geleitet hat. Und wir brauchen noch mehr Zeit, um die genauen Auswirkungen zu beobachten. Aber die Prostitution hat nicht zugenommen, anders als es vorhin hier gesagt wurde. Wir brauchen aber noch mehr Zeit, um sehen, wie sie zurückgeht. Und was die Frage der Ausstiegsprogramme anbelangt und andere Maßnahmen, die gesetzlich vorgesehen sind. Das Gesetz sieht eine Information, eine Aufklärung vor in allen Schulen, bei jungen Menschen, bei Schülerinnen und Schülern. Das ist wichtig für die Prävention. Das Gesetz sieht vor, Zuhälterei stärker zu bestrafen, auch im Internet, denn das ist eine neue Form der Prostitution, und die Ausstiegsmöglichkeiten binden alle Akteure einer Region ein in den jeweiligen Departements. Alle Akteure treffen sich, setzen sich zusammen, um dieses Ausstiegsangebot zu begleiten, also Polizeigerichte, Wohnungsbehörden, Arbeitsämter, Bildungseinrichtungen und so weiter. All diese Vertreter finden sich zusammen, um dieses Ausstiegsprogramm gemeinsam umzusetzen und die betroffenen Frauen oder auch Männer, denn die gibt es auch, oder Transgender, all diejenigen, die aussteigen wollen, werden begleitet von einem staatlich zugelassenen Verein. Und diese Ausstiegsprogramme sind wichtig, ganz besonders wichtig, denn man kann nicht einerseits die Freier bestrafen, wenn man nicht gleichzeitig Instrumente schafft für die Betroffenen, also es muss eine glaubhafte Alternative zur Prostitution geschaffen werden. Beide Pfeiler sind gleichzeitig wichtig, Bestrafung der Freier und Schaffung sozialer Maßnahmen für die Begleitung beim Ausstieg, bei der Suche nach Alternativen. Und die Befragungen sagen, dass diejenigen, die das gemacht haben, sehr zufrieden und glücklich damit sind. Und abschließend vielleicht noch eine Bemerkung. Manchmal wird gesagt, dass Prostitution freiwillig gewählt wird. Die Frage ist aber auch, in welcher Gesellschaft wollen wir leben und wollen wir wirklich den Männern dieses Recht zugestehen, immer und überall Zugang zu Sex zu haben, Zugang zum Körper einer Frau zu haben. Auch diese Frage müssen wir beantworten. Und diese Frage wird durch das Gesetz beantwortet, die Frage danach, in welcher Gesellschaft wir leben wollen.
Vielen Dank, merci. Weitere Fragen? Frau Fescher, bitte.
Ich hätte da noch eine Nachfrage zum Thema organisierte Kriminalität, Frau
Krause Schöne, Frau Schmidt-Hagemeyer in dieser Reihenfolge, und wenn da noch Zeit übrig wäre, gern auch an Herrn Dieselhuis. Inwieweit würde eine freier Bestrafung den Ansatz bieten, tatsächlich der organisierten Kriminalität den Boden auszutrocknen? Also ich verstehe die Zusammenhänge noch nicht, wo Ihre Ansatzpunkte wären.
Zunächst Frau Krause-Schöning, bitte.
Ja, also ich muss erst mal vorne wegschicken, eben gerade das Beispiel, was von Prostituierten Straßenstrich geschildert worden sind, also die Gruppe. Da ist dann festzustellen, dass da 100%ig 2/3 nicht mal eine Arbeitserlaubnis haben, also sie illegaler Beschäftigung nachgehen. Das muss auch hier so deutlich mal gesagt werden. Und auch da ist es dann unerlaubte Prostitution. Auch da sind wir dann wieder im anderen Bereich. Und deswegen, wenn es eine nicht erlaubte Tätigkeit ist, denn Sexarbeit als angemeldete Tätigkeit, zahlen genauso Steuern, die Abgaben, alles drum und dran. Wenn ich nicht erlaubte Prostitution habe und dann eine freie Bestrafung und der Freier sagt aus, das ist das, was ich vorhin meinte beim italienischen Modell und dass man dann nachfassen kann mit der Straffreiheit für einen Freier, wenn er dann dort Aussagen macht, das würde uns weiterhelfen, um Ansätze zu bekommen. Und ich sage mit Absicht Ansätze. Wir haben eben gerade schon gesagt, und das wurde mehrfach hier gesagt, dass es Strukturermittlungen bedarf. Und diese Strukturermittlungen, gerade im OK-Bereich, sind umfangreich, langwierig und personalintensiv und auch teuer. Das muss man auch sagen. Die gibt es nicht kostenfrei. Die kosten Geld. Und gerade diese Strukturermittlungen zeigen dann ein ganz anderes Feld auf. Und deswegen habe ich auch vorhin so für die Umsetzung der Istanbul-Konvention gekämpft, weil da gebe ich vollkommen recht, wenn Prostituierte, die dadurch rausgeholt werden, aus dem Bereich Menschenhandel, dadurch aussteigen, aussagebereit sind, muss damit ein Aufenthaltsbleiberecht oder Sonstiges verknüpft werden. Wenn sie gleich wieder abgeschoben werden in ihr Heimatland, dann werden sie wieder erneut der Prostitution zugeführt. Die Strukturen sind so. Und das gehört auch mit zur Wahrheit dazu. Wer da mal mit den Fachberatungsstellen, mit denen wir als Polizei eng zusammenarbeiten, dort mit reingeht, der bekommt da auch ein ganz anderes Feld. Also man muss das immer abwägen, wo will ich hin mit dieser freien Bestrafung? Die freie Bestrafung ist kein Allheilmittel. Sie ist ein legitimes Zweck, um auch Einstiege zu haben, wenn sie dann Aussagen gemacht werden. Wo wir als Polizei auch mit Fachberatungsstellen Einstiege haben, um Frauen dort rauszuziehen, beziehungsweise auch andere Personen. Es sind nicht nur Frauen Betroffene.
Danke sehr. Dann kommt die Fraktion der CDU-CSU mit 8 Minuten. Frau Wiesmann, bitte.
Ja. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen erstmal allen auch nochmals für Ihre Stellungnahme und die Diskussion bisher. Jetzt hätte ich zwei Fragen an Frau Mau. Und wenn es möglich wäre, dass Sie sich so fassen, dass ich hinten noch eine weitere an Herrn Schönborn vielleicht stellen kann. Sie haben sich beschäftigt mit den Auswirkungen des nordischen Modells in verschiedenen anderen Ländern. Ich wüsste gerne nochmal, wie sich Menschenhandel und Zwangsprostitution in diesen Ländern entwickelt haben, die es bereits eingeführt haben und warum. Zu Frankreich haben wir natürlich einiges schon gehört, aber Sie haben sich auch mit anderen noch beschäftigt. Und die zweite Frage wäre, in Ihrer Stellungnahme beschreiben Sie auch eindrücklich, dass Sie beobachten eine Verrohung der Sexualität in Deutschland, also sprich Auswirkungen unserer Regulierung auf sozusagen gesellschaftliche Verhältnisse insgesamt. Vielleicht können Sie dazu noch mal einfach etwas Stellung nehmen. Auch es ist sicher kein schönes Thema, aber ich glaube, es ist der Moment, auch eindrücklich zu schildern, was sich in unserer Gesellschaft abspielt, wenn wir das laufen lassen.
Gut, bitte sehr. Frau Mau.
Ja, zur ersten Frage, wie sich Menschenhandel und Zwangsprostitution in den nordischen Ländern entwickeln. Das Prinzip ist ja ganz einfach. Die meisten Menschen halten sich an die meisten Gesetze, die es gibt. Das heißt, wenn wir Sexkauf verbieten, gibt es weniger Freier. Und da gibt es Studien dazu, die das belegen, dass in den Ländern, wo es das nordische Modell gibt, weniger Freier gibt. Wenn es weniger Freier gibt, gibt es weniger Nachfrage, gibt es weniger Angebot, automatisch. Ne? Wenn ich bestrafe, grüne Paprika zu kaufen, werden in ein paar Wochen weniger grüne Paprikas in den Läden liegen. Das ist simpelste Ökonomie. Und genauso ist es mit Prostitution. Weniger Nachfrage bedeutet, es gibt ein kleineres Angebot. Und dieses kleinere Angebot stellt ja, ohne dass die irgendwas machen müssen, schon sicher, dass es weniger Menschenhandel und Zwangsprostitution gibt. Denn dort, wo niemand diese Frauen kauft, kann sie auch niemand verkaufen. Das lohnt sich nicht. Und wir wissen das auch aus Abhörprotokollen von Menschenhändlern, dass sie sagen, wenn wir hier eine Rumänin haben, wo bringen wir die hin? Nee, nach Schweden bringen wir die nicht hin. Die kauft dort niemand, das lohnt sich nicht. Wir bringen die nach Deutschland, weil hier lohnt es sich, Frauen in die Prostitution zu zwingen. Das ist das eine.
Das andere, was hat es mit der Verrohung der Sexualität auf sich? Wir haben heute super wenig gesprochen über Freier. Und ich möchte das mal ganz klar sagen. Freier sind Täter. Ein Freier ist ein Mann, der einer Frau einen Geldschein hinlegt und glaubt, das wäre Konsens. Das ist aber kein Konsens. Kein Freier kann wissen, ob die Frau das freiwillig macht oder ob im Nebenzimmer ein Zuhälter sitzt. Kein Freier kann das wissen. Auch Zwangsprostituierte lächeln ihre Freier an. Den Fakt ist aber, das ist den Freiern egal. Sie rutschen trotzdem drüber. Entschuldigen Sie, wenn ich das mal so formuliere. Es ist den Freiern egal. Und ich habe aus meiner Zeit aus der Prostitution gelernt, dass Freier keinesfalls anzeigen oder zur Polizei gehen oder Hilfestellung leisten, wenn sie Notsituationen sehen, sondern dass sie Notsituationen, Menschenhandel und Zwangsprostitution sogar mögen, weil sie mit den Frauen nämlich mehr machen können. Sie können dort für die 20, 50 oder 100 Euro, die sie hinlegen, viel mehr an sexuellen Praktiken durchsetzen, als bei Frauen, die ja, das freiwillig machen oder sonst was. Freier und Zuhälter sind Partners in Crime. Das ist Fakt. Und wir reden hier ständig über Sexkauf. Aber was eigentlich passiert, ist ja Gewalt. Also ich meine, ein Mann kauft sich eine Frau und er lebt seine Sexualität aus. Die Sexualität der Frau ist völlig egal. Ihr Wille ist sogar völlig egal. Er kann diesen Willen nicht kennen. Er weiß nicht, aus welchen Gründen sie in der Prostitution ist. Und wir reden hier über von Jahr zu Jahr schlimmere Praktiken. Sie kennen alle das Thema der Gewaltpornografie. Ich möchte Ihnen sagen, ich war lange in der Prostitution. Ich sage Ihnen, Freier, wir in der Prostitution sind die ersten Frauen, mit denen Männer, die so krasse Gewaltpornografie konsumieren, diese ausleben und damit einüben und in ihr Sexualverhaltensrepertoire aufnehmen. Wir sind sozusagen die Kanaillenvögel. Und wir reden hier über Sachen wie den Penis in den Hals schieben, bis die Frau würgt oder erbricht. Wir reden über schmerzhaften Analsex, wir reden über Würgen. Würgen ist ein riesengroßes Thema momentan. Und wir reden darüber, dass SM-Praktiken, auch ungewollte Gewaltpraktiken, mittlerweile einfach Standard sind. Und ich rate Ihnen allen wirklich mal, sich eine Stunde Zeit zu nehmen und sich mal in freier Form umzuschauen. Da werden Sie Ihr Bild davon, das sind ganz normale Männer, die jetzt hier ein bisschen kuscheln wollen, innerhalb von einer Stunde loswerden. Vielen Dank.
Danke sehr.
Vielen Dank vor allen Dingen Ihnen für die Schilderung. Ich würde gern genau da weitermachen, wenn ich darf, Herrn Schönborn, Ihnen auch die Frage noch mal stellen, was passiert, was erleben Sie oder wissen Sie von den Freierforen?
Also die Freier, das ist sozusagen die Nachfrage und die bilden den Markt. Als Beispiel würde ich zum Beispiel jetzt mal sagen, mit dem Ukraine-Krieg, es war ja so, dass direkt mit dem Überfall die Freierforen voll waren. Tausende von Einträgen, ganz üble, auch eben rassistisch gegen die Bulgaren und Rumänen. Und jetzt kommt endlich Frischfleisch mit den Ukrainerinnen. Bei uns hat es 3 Monate gedauert, dann war in einem Bordell, wo vorher Rumänen und Bulgaren waren, komplett ausgetauscht, waren nur noch Ukrainerinnen. Und es ist von Monat zu Monat mehr geworden. Also die Nachfrage hat da den Markt geschaffen, dass in Berlin einfach, also das ist bei den Angemeldeten inzwischen schon die drittgrößte Gruppe nach deutschen und rumänischen Staatsbürgern. Wir treffen überall immer mehr auf Ukrainerinnen in den Bordellen. Also alles, was nachgefragt wird, das wird dann auch angeboten. Und genau eben, was Huschke Mau auch sagt, mit dem Gewaltfantasien oder das, was er aus Pornos mitnehmen, das wird dann auch in Realität ausprobiert. Und das haben wir selbst auch bei uns an der Straße. Früher wäre vieles überhaupt nicht denkbar gewesen. Aber jetzt, also ich sag mal jetzt, irgendwelche Sexpraktiken mit Fäkalien und anderes, das ist alles üblich geworden. Ich sag mal, in den Freierforen wird sich ja wirklich ausgelassen über die Frauen, ganz, ganz erbärmlich und herablassend, rassistisch, sexistisch, total frauenfeindlich. Da muss man sich nur ein bisschen mal reinlesen. Ich meine, manche freie Foren geben sogar den Rassismus vor. Es gibt einen, da steht dann die Abkürzung, also nicht nur das übliche AO, sondern KE ist gleich Kohleneimer. Damit sind dann Frauen gemeint. Also es wird dann erklärt mit dem N-Wort. Also der Rassismus in diesen Foren, und es sind halt keine kleinen Foren, ich habe mal geguckt, wie viele Tausende von Einträgen da drin sind, Abertausende, und wie genau die auch sozusagen jede einzelne Frau erfassen mit Fotos, mit Details, die man nicht wissen will, von ihrem Körper bis ins kleinste Detail werden die beschrieben und fotografiert und ins Netz gestellt. Also deswegen die Freier, wenn man da die Nachfrage nicht angeht oder überhaupt die Sicht der Freier, das ist das Entscheidende, um die Nachfrage zu reduzieren.
Danke sehr. Und damit sind wir auch am Ende dieser Anhörung angelangt. Und ich danke allen Sachverständigen, die per Video oder eben hier vor Ort da waren, dass sie teilgenommen haben, dass sie sich zur Verfügung gestellt haben, und beende hiermit diese öffentliche Anhörung. Vielen herzlichen Dank.